Herzlich willkommen zu Hochspannung Powered by Volt. Heute geht es um ein Thema, das uns alle betrifft. Es geht um Diskriminierung. Mit Eva Andrades vom Antidiskriminierungsverband Deutschland sprechen wir über versteckte Ungleichheiten, offene Anfeindungen und was wir dagegen tun können. Es war ein Gespräch voller Klarheit, Geschichten und Lösungen, also bleibt dran, es lohnt sich. Aufgenommen haben wir das Gespräch am 14.09.2025. Moderation Michael Gerzmann und meine Wenigkeit Patrick Goldbach.
Wir haben heute die Eva Andrades von der Antidiskriminierungsverband bei uns zu Besuch. Und darum wird es auch gehen. Diskriminierung bekämpfen, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wir reden ein bisschen so über Sie. Wir reden ein bisschen, wie sieht es aktuell in Deutschland aus beim Thema Antidiskriminierung. Wo wollen wir hin? Welche Strukturen gibt es? Welche Institutionen gibt es? Und dann so ein bisschen noch so Lösungen zu dem Thema. Also einmal das volle Programm. Wir haben natürlich auch wieder den Patrick dabei diese Woche.
Hallo.
Ihn kennt ihr schon. Und ich würde sagen, Eva, am besten, du stellst dich einfach mal kurz vor und sagst uns, wer bist du, was machst du?
Okay, alles klar, sehr gerne. Also hallo in die Runde. Eva Andrades ist mein Name. Ich bin Geschäftsführerin des Antidiskriminierungsverband Deutschland. Ein sehr langer Name. Wir kürzen das ab mit ADVD. Das ist der Dachverband der unabhängigen Antidiskriminierungsberatungsstellen in Deutschland. Da werde ich ja vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Und genau, ich bin von Beruf, vom Hintergrund her Juristin, Volljuristin, habe erstes und zweites Staatsexamen gemacht und bin auch relativ schnell nach meinem Examen in diese Arbeit gekommen, in die Antidiskriminierungsberatung, und habe dort lange gearbeitet und Menschen beraten, unterstützt, die Diskriminierung erfahren. Und seit jetzt 6 Jahren bin ich in unserem Dachverband als Geschäftsführerin tätig.
Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, indem wir überhaupt erstmal ein bisschen definieren, was ist denn überhaupt Diskriminierung und was unterscheidet es von zum Beispiel Ungleichbehandlung, Mobbing oder auch einfachen Vorurteilen?
Ja, ein sehr guter Start, und es ist auch gar nicht so eine einfache Frage, weil das geht auch tatsächlich ja viel durcheinander. Und wird manchmal auch synonym benutzt, das Gleiche gemeint. Also es gibt ja auch ein allgemeines oder ein Alltagsverständnis von diesen Begriffen, und es gibt natürlich auch ein fachliches Verständnis von diesen Begriffen. Und zum einen, also wir aus der Antidiskriminierungsberatung arbeiten mit da verschiedenen Zugängen. Auf der einen Seite sagen wir, ist Diskriminierung ja erstmal eine Erfahrung, die Menschen machen, die sie bewegt, die sie beschäftigt, die sie verletzt, wo sie eine Benachteiligung erfahren und auch dann Beratung suchen, viele ja auch nicht, weil sie auch gar nicht wissen, wo sie Beratung finden können oder manchmal das auch selber gar nicht richtig einordnen können, was ihnen da widerfährt. Auf jeden Fall ist es erstmal eine Erfahrung, die Menschen machen. Und dann gibt es auch ein fachliches Verständnis von Diskriminierung. Das kann man auch wiederum aus verschiedenen Perspektiven sehen, natürlich sozialwissenschaftlich, politisch, soziologisch, aber eben auch juristisch. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Zugang auch für uns, weil die Frage sich in der Beratung ja dann stellt, ist das, was ich erfahren habe, auch eine Diskriminierung nach dem Gesetz sozusagen? Und juristisch ist das definiert im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das ist das zentrale Gesetz in Deutschland gegen Diskriminierung. Das kürzen wir ab mit AGG. Und da wird eben genau definiert, was es für Formen von Diskriminierung gibt und welche Diskriminierungsmerkmale es gibt, also das, was eigentlich genau geschützt ist. Und letztendlich ist es so eine Art Dreierschritt, in dem man schaut, lag eine Ungleichbehandlung vor? Ist diese Ungleichbehandlung, hat die einen Bezug zu einem dieser bestimmten Merkmale, die im Gesetz stehen? Und im dritten Schritt ist die Frage immer, gibt das eine Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung? Und nur dann, wenn es keine Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung gibt, dann sprechen wir von einer Diskriminierung im juristischen Sinne. Und das ist sozusagen die juristische Prüfung. Und Mobbing kann natürlich auch eine Form von Diskriminierung sein, ne? Also wenn jemand gemobbt wird, so im alltagsverständlichen Gebrauch, da glaube ich, haben wir alle ein Bild von, was das bedeutet. Und dieses Mobbing aber sich bezieht auf eins von diesen Diskriminierungsmerkmalen, wie es im Gesetz heißt, dann ist das auch eine Diskriminierung. Also wenn das Mobbing geschieht, weil ich ein bestimmtes Alter habe, weil aufgrund von Queerfeindlichkeit oder aufgrund meiner Herkunft, ja, solche oder aufgrund meines Geschlechts, also alle dies, das sind die Merkmale, die im Gesetz stehen und noch einige mehr, dann sprechen wir eben auch beim Mobbing von einer Diskriminierung. Und Vorurteil ist sozusagen, was dem ja grundsätzlich zugrunde liegt, ne? Also warum wird überhaupt diskriminiert? Das hat was mit Vorurteilen zu tun. Wir alle sind geprägt von bestimmten Vorurteilen. Aber wenn dieses Vorurteil nicht nur im Kopf bleibt, sondern dann eben auch zu einer Handlung wird, dann sprechen wir von Diskriminierung.
Bin ich ja tatsächlich ganz froh, denn ich merke das an mir selbst. Ich habe auch einige Gedanken, wo ich mir gerade denke, so, das sollte ich eigentlich nicht denken, aber dann bin ich ja beruhigt, wenn du sagst, dass das, wenn das nicht zu einer Handlung führt, dann bin ich quasi erstmal freigestellt. Okay, bin ich erstmal beruhigt. Sehr gut. Ich habe mich gerade gefragt, du hast das AGG erwähnt. Wir haben ja aber vorher schon das Grundgesetz. Da sagt ja Artikel 3 erstmal, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Und dann Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Also es ist erstmal interessant, dass da Männer und Frauen so herausgehoben werden, denn es gibt ja noch andere menschliche Unterschiede aufgrund dessen Diskriminierung stattfindet. Und dann der dritte Absatz: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Ist da nicht eigentlich schon alles drin?
Das stimmt. Und wenn man mal vergleicht, welche Gruppen oder Diskriminierungsmerkmale da stehen und das vergleicht mit dem des AGG, sind da sogar ein paar mehr drin, beziehungsweise im AGG weniger. Und es ist nicht identisch, ne? Also das zum einen. Zum anderen ist es aber so, dass das Grundgesetz ja den Staat bindet. Das heißt, der Staat darf niemanden benachteiligen aufgrund dieser jetzt hier genannten Diskriminierungsmerkmale und hat sogar ein Gebot, aktiv dafür zu sorgen, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind und dass niemand aufgrund einer Behinderung benachteiligt wird. Daraus ergeben sich für den Staat ja auch bestimmte Förderpflichten, ne? Also deswegen haben wir zum Beispiel auch Gleichstellungsgesetze, die dafür sorgen sollen, dass es nicht nur im Gesetz steht, dass Männer und Frauen gleich sind, sondern dass man auch wirklich aktiv daran arbeiten muss, dass es auch in der Praxis, im Leben tatsächlich passiert. Und das ist eine Entscheidung, die damals im Grundgesetz getroffen worden ist und die in erster Linie den Staat bindet, also den Staat verpflichtet. Ja, und wenn der Staat mich diskriminiert, kann ich mich auf dieses Gesetz, auf das Grundgesetz und auf diesen Artikel berufen. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz ist aber ein zivilrechtliches Gesetz. Das heißt, es bindet nicht den Staat, es adressiert nicht den Staat, sondern es ist ein Gesetz, was uns Regeln gibt im Privaten sozusagen, also wenn wir unter Privaten miteinander handeln, im Arbeitsleben oder in den Alltagsgeschäften, ne? Also wenn wir was einkaufen gehen oder wenn wir eine Wohnung mieten, vermieten oder wenn wir jegliche Art von Geschäften, Versicherungen, Banken und so weiter. Also das ist eine Pflicht sozusagen für Menschen allgemein und nicht für den Staat. Ja, so wie das Grundgesetz es sagt. Und das ist eben die Besonderheit an diesem Gesetz. Ja, dass es etwas ist, was uns direkt adressiert als Personen, als Privatpersonen.
Ja, wunderbar, dass wir hier eine Juristin im Interview haben, die uns das so gut erklären kann. Du hast es erwähnt, du hast erstmal Jura studiert. Wie bist du denn dann zu dem Thema Antidiskriminierung gekommen? Also ich gehe mal davon aus, dass du da irgendwo auch eine persönliche intrinsische Motivation siehst. Ich glaube nicht, dass man da einfach so reinrutscht. Wie war da so dein Weg zu diesem Thema?
Ja, also auch da gibt es mehrere Zugänge und es war ganz sicher nicht so, dass ich schon von klein auf wusste, ich will Juristin werden und ich will unbedingt in die Antidiskriminierungsarbeit, ganz und gar nicht. Ich habe erstmal Jura studiert, ohne bestimmtes Ziel zu haben, sondern erstmal Jura, wie so viele, und habe dann mich auch, wie auch so viele, ziemlich gequält durch dieses Studium. Hab dann, das muss ich im Nachhinein, habe ich das erst verstanden, gemerkt, dass mich was mich wirklich interessiert hat an diesem Studium, war Verfassungsrecht und alles, was so gesellschaftspolitische Themen waren, die ja in Jura dabei sind, ne? Also alles, wenn es ums Grundgesetz geht, ja. Aber auch andere in anderen Bereichen geht es ja immer um gesellschaftspolitische Fragen. Und das ist so relevant für uns alle, dass ich gemerkt habe, da steckt eine Energie drin für mich. Also das ist etwas, was mich wirklich interessiert und ja, und habe dann aber trotzdem nicht direkt den Weg zu dem Thema gefunden, sondern bin dann über Umwege und ja, zufällig oder nicht zufällig an die Antidiskriminierungsberatung gekommen, wo für mich ganz vieles zusammengekommen ist. Genau dieser Schnittstelle Politik, Gesellschaft, Unterstützung von Betroffenen, Praxis. Wie wirkt Recht tatsächlich in der Praxis und wie kann auch Recht, wie wird das gefüllt mit Leben auch für die Betroffenen, ne? Und nicht nur auf so einer theoretischen Ebene. Und das fand ich dann ganz interessant. Und natürlich gibt es eben auch biografische Bezüge. Ich bin ja selber ein Kind von Gastarbeitern, bin in Deutschland aufgewachsen, mit 4 Jahren nach Deutschland und habe natürlich durch diese Tatsache auch eigene Diskriminierungserfahrungen gesehen und auch natürlich auch beobachtet und habe das als Kind nicht immer so verstanden und so eingeordnet, aber gefühlt ganz sicherlich. Und das ist etwas, was einen auch prägt. Und ich habe dann später auch erst diese Zusammenhänge für mich auch besser erst erfassen können und habe gemerkt, dass das für mich auch ein Thema ist von Gerechtigkeit, wo ich mit meiner Arbeit auch was, ja, was bewegen kann, ja, und konkret in dieser Schnittstelle von Politik, Recht und Praxis, Beratung. Und ja, und so bin ich dann über, wie gesagt, nochmal, das ist noch eine längere Geschichte, aber dann zufällig an die Antidiskriminierungsberatung gekommen, 2008. Das war damals ein ganz junges Arbeitsfeld noch. 2006 ist ja erst das AGG in Kraft getreten. Und ich hatte so auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Und darüber habe ich diese Arbeit, diese Beratungsstelle kennengelernt. Und in dem Moment, als ich da war, wusste ich, da will ich rein und habe tatsächlich dann lange dort gearbeitet. Und das war ja fast Neuland, ne? Also 2006, 2 Jahre war das Gesetz in Kraft. Das heißt, wir haben häufig Neuland betreten in dieser Arbeit, was eben auch nochmal besonders spannend war.
Gut, da sprechen wir nachher noch mal ein bisschen drüber, weil wie genau da die Arbeit aussieht. Du hast jetzt schon angedeutet, du hast selber auch Diskriminierung erfahren. Ist das etwas gewesen, was eben deine Sicht auf Diskriminierung auch entsprechend geprägt hat? Oder gab es da noch mehr Momente, andere Momente, wo du das Gefühl hattest, okay, da hat sich gerade irgendwie was in meinem Gehirn verändert, da hat sich mein Blick auf das Thema Diskriminierung noch mal weiter sensibilisiert.
Also ich würde sagen, diese ganze Zeit in der Beratungsstelle, da habe ich ja mit so vielen Situationen zu tun gehabt, so viele Menschen, die gekommen sind und über ihre Diskriminierungserfahrung gesprochen haben und mir berichtet haben, was ihnen widerfahren ist und wie ich das zusammen in der Beratung mit ihnen auch erlebt habe, auch in dem Versuch, dem was entgegenzusetzen, ne? Manchmal erfolgreich, manchmal nicht erfolgreich, aber das sind so viele einzelne Geschichten, die auf jeden Fall meine Sicht auf Diskriminierung geprägt haben, wo ich ganz viel gelernt habe. Also auch über natürlich die Tatsache, dass ich eigene Diskriminierungserfahrungen gemacht habe, aber auf der anderen Seite ja in vielerlei Hinsicht auch privilegiert bin. Also dass ich mich mit vielen Problemen nicht rumschlagen muss, wie viele andere Menschen, aufenthaltsrechtliche Fragen, Armut und verschiedene andere Hindernisse auch zu Zugängen, ja, die ich selbstverständlich habe, die andere Menschen nicht haben, ja, oder Zuschreibungen, die ich eben nicht erlebe als auch heterosexuelle Frau beispielsweise, ja. Also viele Fragen, mit denen ich mich persönlich nicht beschäftigen musste, die habe ich in der Beratung gelernt, was das für andere Menschen eben bedeutet. Also ich habe gelernt dort auch vor allen Dingen in vielerlei Hinsicht, wie privilegiert ich an vielen Stellen bin und wie schwierig es ist, für Menschen, sich dann eben auch zur Wehr zu setzen gegen Diskriminierung, wenn sie das versuchen. Und Aus vielerlei Gründen, ne? Also ich könnte jetzt ganz viele Fälle, ganz viele Beispiele nennen, wo ich denke, uff, Wahnsinn, ja. Also was das für eine Kraft gekostet hat für die Menschen, für uns auch in der Beratung, also wie schwierig das ist, tatsächlich zu durchbrechen, das hat mich eben auch geprägt. Und das ist eben auch so ein Antrieb, den ich hier in der Arbeit habe, wo ich jetzt ja auch gar nicht selber Beratung mache. Also ich berate jetzt selber gar nicht mehr in meiner Rolle als Geschäftsführung oder als Verband ist das auch nicht unsere Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der Beratungsstellen, unserer Mitgliedsorganisationen zu beraten. Aber ich habe die Möglichkeit, jetzt auf einer strukturellen Ebene aus diesen Erfahrungen heraus Forderungen zu stellen für die Politik und zu sagen, weil es so häufig schwierig ist, das zu thematisieren und das zu verändern, brauchen wir bestimmte Maßnahmen, um die Situation zu verbessern für Betroffene und Diskriminierung abzubauen. Ja, also vielleicht um ein Beispiel zu nennen, es gab lange Zeit habe ich mich in der Praxis mit einem Fall beschäftigt von Wohnungsmarktdiskriminierung, wo Vermieter die Miete erhöht haben für das ganze Haus und dann Monate später nur für einige Parteien die Miete nochmal erhöht haben. Und das war ein Fall, der uns sehr, sehr lange beschäftigt hat und der ist aber auch nur sozusagen ans Tageslicht gekommen, weil es einen Mensch gab in diesem Haus, dem das aufgefallen war, dass eben der Vermieter hier nicht willkürlich, sondern diskriminierend eben manchen Mietparteien eine doppelte Mieterhöhung gegeben hatten. Und die Parteien selber wussten das aber gar nicht, dass sie die einzigen waren, die eine weitere Mieterhöhung bekommen hatten. Und das war nur diesem Nachbarn zu verdanken, der das aufgedeckt hat und dann sozusagen diese Parteien unterstützt hat und sie begleitet hat zu uns in die Beratung und wo wir sehr lange dafür gekämpft haben, dass die Parteien dann eben auch eine Entschädigung bekommen haben, beziehungsweise diese Mieterhöhung zurückgenommen wurde. Aber es braucht sehr, sehr viel, damit es tatsächlich gelingt. Und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen aus der Praxis.
Ich finde es sehr interessant, also dass du jetzt auch mit so einem Beispiel kommst. Ich habe jetzt direkt mit einer sehr, sehr emotionalen Geschichte gerechnet, tatsächlich. Aber auch da habe ich mir dann im zweiten Schritt gedacht, naja gut, da werden, es geht ja jetzt nicht einfach nur um Zahlen, also dass man jetzt mehr Geld bezahlen muss. Ne? Da stecken ja dann trotzdem Emotionen dahinter, die ja aufgefangen werden müssen, die idealerweise vorher schon verhindert werden. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man damit, also jetzt in deiner Rolle auch als Beraterin, die du ja vorher hattest, kann ich mir das wirklich nicht vorstellen, wie das auch dich dann mitnehmen muss, wenn du wirklich tagtäglich eine neue Geschichte nach der anderen dir anhören musst. Das hat dich doch sicherlich sehr lange begleitet und begleitet dich heute immer noch, oder nicht?
Ja, das meine ich. Das ist tatsächlich etwas, was mich bis heute begleitet. Und man lernt in der Beratung natürlich auch einen professionellen Umgang damit, ne? Also es ist nicht so, dass man, und das muss man auch lernen in der Beratung, dass genau wie in jeder Beratung, dass man auch lernt, eine Distanz zu halten, ne? Und dieses Leid, was man natürlich auch sieht. Und da könnte ich auch noch ganz andere Fälle erzählen, natürlich, ja, aber dass man das nicht immer mit nach Hause nimmt, sondern lernt, damit professionell umzugehen und sich zu distanzieren, emotional insofern, dass man natürlich Mitgefühl hat, aber nicht mitleidet in dem Sinne, ja, so und eben eine professionelle Haltung einnimmt. Und dafür gibt es natürlich auch Tools, das lernt man eben auch fachlich und natürlich ist auch wichtig, dass man in dieser Arbeit auch Supervision hat, zum Beispiel, indem man diese Fälle auch reflektiert in der Supervision und im Team. Und mit der Zeit ist das schon möglich. Aber ich sehe natürlich auch die jungen Kolleginnen oder die Kolleginnen, egal ob jung oder nicht, aber die Kolleginnen, die neu anfangen, die neu sind in der Arbeit, dass das auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit ist, ja. Und das genau zu erlernen und die Arbeit so gut wie möglich zu machen, ohne dabei sich selber total aufzubrauchen auch, weil es steckt natürlich bei den meisten irgendwie auch eine Motivation, eine intrinsische Motivation darin, diese Arbeit zu machen. Ja, also das ist nicht nur eine Arbeit, sondern man möchte auch etwas verändern. Ja, und immer wenn man für etwas so auch brennt und das auch so persönlich vielleicht auch Erfahrung mitbringt, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass man auch ausbrennt, ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man dann auch gute Unterstützung, professionelle Unterstützung hat, um diese Arbeit gut zu leisten und selber gut auf sich aufzupassen. Und es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo man auch wirklich an Grenzen kommt, ne? Also wo das Leid so groß ist und die Betroffenen, da kommt ja auch vieles zusammen. Es geht ja meistens nicht nur um die Diskriminierung in dem Fall, sondern es ist ja häufig eine Biografie von Diskriminierung auch, die mitgebracht wird, und nicht eine einzelne Erfahrung, ne? Also Menschen, die Diskriminierung erfahren, erfahren das ja nicht nur einmal im Leben, sondern im Prinzip ist auch ihre Biografie geprägt davon, weil wir sagen, Diskriminierung ist eben eine Struktur, ist ein etwas, ein Phänomen, das unsere Gesellschaft auch strukturiert, was einfach Teil unserer Gesellschaft ist. Und manche Menschen erleben eben immer in gewisser Weise Diskriminierung und andere eben nicht oder sehr viel weniger oder gar nicht, ja.
Jetzt ist ja so, das ist ja nicht nur bei einzelnen Menschen so, das ist ja in der gesamten Gesellschaft so, dass unsere Gesellschaft halt geprägt ist von Ungleichheiten. Wir haben ökonomische Ungleichheiten, wir haben Geschlechterungleichheiten, Migration, Herkunft ist ein Riesenthema, Gesundheit, politische Teilhabe und Repräsentation, auch regionale Unterschiede, je nachdem, wo man jetzt in Deutschland wohnt. Stichpunkt sage ich nur Ost-West, ne? Und überall gibt es aktuell Bestrebungen, an diesen Ungleichheiten auch festzuhalten. Was treibt dich denn heute an, trotz all diesen Widerständen in diesem Feld tatsächlich auch weiterzumachen?
Ja, das ist eine gute Frage und heute wichtiger denn je tatsächlich, weil man könnte ja auch super frustriert sein die ganze Zeit und denken, also bringt das eigentlich alles was, ne? Man hat das Gefühl, alles wird zurückgedreht, es wird eigentlich nur noch schwieriger oder die Perspektiven werden nicht besser, auf jeden Fall definitiv, ja. Und gleichzeitig, wenn es mir so geht und mich das sehr frustriert und manchmal sogar auch ängstigt, die politischen Entwicklungen, dann versuche ich immer so eine historische Perspektive auch einzunehmen und zu sagen, mir selber auch zu verdeutlichen, dass es in der Geschichte der Menschheit natürlich viele Errungenschaften gab in Bezug auf Antidiskriminierung, auf Verbesserung oder Verhinderung, Beseitigung von Diskriminierung. Und wenn man sich allein überlegt, dass es vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren noch kein Frauenwahlrecht gab, beispielsweise, das ist ja noch gar nicht so lange her. Das nehmen wir heute so als selbstverständlich, ja. Oder auch das Thema Ehe für alle, ja, oder der Umgang mit queeren Menschen und ihren Rechten, ne? Also bis in die 90er Jahre gab es einen Straftatbestand für homosexuelle Menschen. Also das wurde auch erst in den 90er Jahren abgeschafft, auch wenn er nicht mehr angewendet wurde. Aber es gibt ja viele, viele Dinge, die sich tatsächlich zum Besseren geändert haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, ne? Und auch der Umgang mit Geschlecht beispielsweise. Ja, also da könnte man jetzt viele Beispiele machen. Und das sind ja alles Errungenschaften, die auch erkämpft worden sind. Ja, das ist nicht einfach, dass das geändert worden ist, weil irgendjemand dachte, ach, wir müssen jetzt doch mal ein Stück vom Kuchen abgeben oder müssen das jetzt mal überdenken, sondern das sind alles Errungenschaften, die von Menschen, von Gruppen erstritten worden sind und die auch jetzt mittlerweile selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft sind, unseres Selbstverständnisses sind, ja, und auch im Grundgesetz sich wiederfinden und in vielen Regelungen. Und das gibt mir dann Hoffnung, dass ich denke, es gehört eben auch dazu zu streiten. Und wir haben viel erreicht. Und gerade wenn es jetzt aussieht, es wird auch wieder in Frage gestellt, dann heißt es nicht, dass alles wieder rückgängig gemacht werden kann ohne weiteres, sondern das liegt ja auch an uns. Und das liegt ja auch daran, wie wir uns dafür eben einsetzen, dafür kämpfen, dass es nicht rückgängig gemacht wird. Also, und das ist etwas, wo ich denke, so einfach wird es nicht sein, das alles wieder zurückzudrehen. Und die Geschichte hat gezeigt, der Streit darum, der Kampf darum lohnt sich. Ja, und den müssen wir alle, wo wir sind und wo wir stehen, auch machen. Also dafür müssen wir auch alle einstehen. Und da sehe ich in meiner Umgebung auch viele Menschen, die das auch tun, ne? Gleichzeitig sehe ich natürlich eben auch, wie solche Errungenschaften immer wieder und immer mehr in Frage gestellt werden. Also es ist, ich bin, sage ich mal, ein Hin und Her zwischen der Hoffnung, historisch gesehen, wo ich denke, der Weg geht nach vorne. Ja, also wir müssen dranbleiben und gleichzeitig die Angst auch, was noch kommt und was wir doch auch alles noch befürchten müssen, auch in Widerstandskraft von uns auch gefordert wird in Zukunft.
Also diese historische Entwicklung, die sehe ich auf jeden Fall auch. Das sehe ich auch, dass die insgesamt sehr positiv war. Und jetzt vielleicht mal nur 10, 20 Jahre zurückgehen, dann sehen wir auch insgesamt eine positive Entwicklung. Aber wenn ich dann 10, 20 Jahre in die Zukunft schaue, da weiß ich nicht, ob es dann auch besser sein wird. Jetzt aber nochmal auf den aktuellen Stand zurückkommend. Wie würdest du denn hier für uns in Deutschland das Thema Antidiskriminierung bewerten? Wie gut schaffen wir es, Diskriminierung zu verhindern?
Also auch da würde ich tatsächlich ein gemischtes Bild abgeben und gar nicht schwarz-weiß malen und sagen, es sieht ganz, ganz schlecht aus oder es sieht ganz, ganz gut aus. Also gar nicht, sondern es ist wirklich irgendwas dazwischen. Zum einen gibt es die genannten Errungenschaften. Und wie gesagt, da könnte man noch mehr zu nennen. Na, also beispielsweise das Selbstbestimmungsgesetz, was letztes Jahr in Kraft getreten ist. Ne? Das AGG, was vor fast 20 Jahren, seit 20 Jahren besteht, ist ein solcher Meilenstein. Und ausgehend von diesem Gesetz, sind auch ganz viele positive Entwicklungen entstanden in Deutschland. Ne? Also wir haben mittlerweile Institutionen gegen Diskriminierung wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, ja, als nationale Gleichbehandlungsstelle, die sehr viel forscht, Öffentlichkeitsarbeit macht, berät und natürlich das Thema auch vorantreibt. Wir haben viel mehr Beratungsstellen. Als ich angefangen habe zu arbeiten in der Antidiskriminierungsberatung, waren wir wirklich ein ganz kleines Netzwerk von 10 Beratungsstellen in Deutschland. Ja. In einigen Bundesländern mehr als in anderen Betroffene unterstützen konnten. Sieht heute wieder ganz anders aus. Wir reden von fast 100 Beratungsstellen in Deutschland. Das ist immer noch nicht ausreichend, absolut nicht, zumal die Situation der Beratungsstellen auch nicht gut ist. Ja, projektfinanziert, prekär, überlastet. Das ist noch mal ein eigenes Thema. Aber das ist geschehen in den letzten 20 Jahren. Das ist sehr viel besser als vor 20 Jahren. Wenn ich mir anschaue, heute, wenn ich eine Tageszeitung aufschlage, dann lese ich ganz viel über Diskriminierung. Also es ist überhaupt ein Thema geworden. Ich finde auch, dass sehr viel mehr über beispielsweise auch Rassismus gesprochen wird. Ne? Also früher hieß es Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit. Da wurde das Wort Rassismus ja kaum in den Mund genommen. Das ist ja heute immer noch schwer. Ne? Also es ist immer noch etwas, was für viele ein rotes Tuch ist und was gerne verschleiert wird unter anderen Begrifflichkeiten. Und das Verständnis von Rassismus, da ist auch noch Luft nach oben, ganz klar. Und trotzdem sprechen wir viel mehr über Rassismus eben als auch noch vor 20 Jahren. Es gibt viel mehr Forschung zu dem Thema. Also es gibt viele Studien, viele Befragungen, es gibt Testingstudien, es gibt Institutionen, die explizit dazu auch forschen. Also das alles kann man sagen, ist schon eine positive Entwicklung in so gesehen. Also insofern kann man sagen, da war auch die Europäische Union sicherlich ein Impulsgeber, der damals diese europäischen Richtlinien auf den Weg gebracht hat und Deutschland auch verpflichtet hat, dieses Gesetz umzusetzen. Und davon ausgehend ist viel Bewegung gekommen. Ja, also man musste Deutschland zwar quasi zwingen, diesen Weg zu gehen und sich damit zu beschäftigen, aber es ist auch passiert. Ja, so, und jetzt kann man, das ist die positive Seite. Die negative Seite ist, dass eben dieses Gesetz, das AGG, was wir jetzt in fast 20 Jahren haben, wir wissen, dass es an vielen Stellen eben nicht gut wirkt, dass es nicht wirksam wird an vielen Stellen aufgrund von vielen unterschiedlichen Herausforderungen. Also da kommen wir vielleicht noch mal konkreter zu. Ne? Wir können sagen, ja, 100 Beratungsstellen, das ist ja toll, dass es so viele gibt mittlerweile. Und trotzdem wissen wir, es ist viel zu wenig. Ja, also viele Betroffene sind immer noch komplett allein, wenn sie Diskriminierungserfahrungen machen. Wir wissen beispielsweise aus Umfragen, Befragungen, dass viele Menschen immer noch nicht wissen in Deutschland, 20 Jahre, fast 20 Jahre nach AGG, dass es dieses Gesetz gibt, welche Rechte sie eigentlich konkret haben, an wen sie sich wenden können. Was mache ich eigentlich, wenn mir das bei der Arbeit passiert, bei der Bei der Suche nach einer Wohnung, im Geschäft etc. etc. Da wissen immer noch ganz viele Menschen gar nichts drüber. Wir wissen natürlich, dass immer noch auch viele leugnen, dass es auch eine Form von struktureller Diskriminierung gibt, von strukturellem Rassismus. Und darüber wird wahnsinnig viel gestritten, natürlich, ja. Und da gibt es konservativere Kräfte und progressivere Kräfte, die auch darüber streiten. Wir können sagen, es gibt tatsächlich auch noch im Bildungsbereich extrem viel zu tun, wenn wir uns die Lebensbereiche anschauen, die Ungleichheit in Bezug auf Bildung, in Bezug auf Vermögen, in Bezug auf viele verschiedene Gesundheitsversorgung und so weiter. Auch das ist schon mittlerweile viel besser erforscht. Die ist noch sehr groß, ne? Also das ist nach wie vor ein großes Problem, ja? Und gleichzeitig gibt es mehr Wissen und Forschung dazu, was es uns eigentlich ermöglicht, das genauer anzugehen und das auch zu bekämpfen. Das muss nur auch passieren. Und der Wille muss auch da sein, der politische Wille, wirklich als strukturelles Problem und Phänomen auch anzugehen, systematisch.
Was hat sich denn juristisch seit dem AGG 2006 verbessert? Also du hast jetzt das Selbstbestimmungsgesetz genannt. Was gab es denn dazwischen noch, was tatsächlich für Fortschritte gesorgt hat?
Ja, also erstmal mit dem AGG ist ja ein Gesetz in Kraft getreten, was ja erstmals für die Betroffenen auch einen Rechtsschutz formuliert hat. Ja, da steht ja ganz konkret drin, dass dieses Gesetz Diskriminierung verhindern und beseitigen soll. Ne? Es formuliert auch ganz konkret, was eigentlich Diskriminierung ist und sagt dann eben auch, wenn ich bei der Arbeit oder im Bereich Güter und Dienstleistungen, so heißt es, im Gesetz, also in den Alltagsgeschäften übersetzt, Diskriminierung erfahre, dann habe ich bestimmte Ansprüche. Also es formuliert erstmal ein Recht für Betroffene, ja, und sagt dann eben weiter, was kann ich dann, was habe ich für ein Recht? Ein Anspruch auf Entschädigung, auf Schadensersatz, Unterlassung, Beseitigung. Wie kann ich das auch einklagen und dass auch eben Antidiskriminierungsverbände Betroffene dabei unterstützen sollen? Und das alles gab es vorher eben nicht. Ja, also das ist schon, also vielleicht hören das jetzt einige und sagen, ja, aber das ist doch eigentlich, muss es doch geben, ist doch logisch oder so, ja. Aber wenn man mal zurückdenkt, 20 Jahre gab es das eben nicht, ja. Und das ist schon auf jeden Fall ein sehr großer Schritt gewesen, ja. Und auf Grundlage dieses Gesetzes gab es eben auch bestimmte Urteile. Es gab eben die Möglichkeit, dass Betroffene diese Rechte auch eingeklagt haben. Und das haben sie auch getan in den letzten Jahren. So, das Problem ist nur, dass und das sehen wir in der Praxis eben ganz deutlich, dass dieses Gesetz auch eben Lücken hat, nicht alle von Diskriminierung Betroffene so schützt, wie es schützen müsste. Und dass es vor allen Dingen auch eben sehr, sehr schwer ist für Betroffene, dann ihr Recht, wie wir sagen, in Anspruch zu nehmen, es auch tatsächlich zu nutzen. Ja, das zeigt sich eben, dass es doch relativ wenig Klagen gibt. Ja. Also die Gegner dieses Gesetzes haben gesagt, oh mein Gott, jetzt kommt eine große Klagewelle, wird über Deutschland rollen und so und alle werden jetzt wegen Diskriminierung klagen und so weiter und so fort. Das ist ganz und gar nicht passiert, ja. Weil es gar nicht so einfach ist, tatsächlich das zu tun. Und das liegt eben an der Art und Weise, wie dieses Gesetz ja, aufgebaut ist oder wie dieses Gesetz. Weil sie müssen nämlich eigenständig auch klagen und sie müssen es ja trotzdem natürlich auch noch beweisen. Natürlich geht es auch immer darum, kann ich die Diskriminierung auch beweisen? Ja, da gibt es zwar eine Beweislasterleichterung, aber trotzdem ist es noch sehr, sehr schwer, das zu tun. Und ja, und wir sehen einfach, dass wenn das Gesetz wirklich in der Praxis wirken soll, wirksam werden soll, dann braucht es eben viele, viele Veränderungen. Ja. Aber es hat eben in der Vergangenheit, in den letzten Jahren auch Urteile gegeben, die auch Diskriminierung nochmal ganz klar auch benannt haben, was eine Diskriminierung ist und auch für viele dann auch eine Sicherheit geschaffen haben, zu sagen, aha, das ist also auch mein gutes Recht. Das darf man so nicht, ja. Und es ist mein gutes Recht, mich auch dagegen zur Wehr zu setzen.
Wie hat die Gesetzgebung den Alltag verändert? Wie sieht Diskriminierung heute im Vergleich zu vor 20 Jahren aus? Ist sie subtiler geworden? Ist sie vielleicht struktureller geworden oder ist sie offener geworden?
Also in der Natur von Diskriminierung ist es so, dass sie ja in der Regel subtil ist oder verdeckt ist. Ne? Also mittlerweile vielleicht sogar noch verdeckter als früher. Warum? Weil doch die meisten Menschen ja wissen, dass sie nicht diskriminieren dürfen, dass es nicht in Ordnung ist zu sagen, ich stelle dich nicht ein, weil du schwarz bist. Oder ich befördere dich nicht, weil du eine Frau bist. Oder du kommst hier nicht rein, weil du eine Behinderung hast. All das wissen ja Menschen in der Regel, dass das nicht, ob sie es jetzt genau wissen nach dem AGG oder sonst was, aber das ist ja schon etwas, was bekannt ist und insofern die Leute natürlich nicht offen tun. Also Diskriminierung passiert häufig ja versteckt, ne? Also es wird dann was anderes vorgegeben und nicht direkt Bezug genommen auf diese Zuschreibung oder dieses Diskriminierungsmerkmal. Und deswegen ist es auch so schwierig, das auch zu erkennen, ja, und das auch nachzuweisen. Und dann gibt es auch noch etwas Diskriminierung, die auch gar nicht immer so greifbar ist, die sehr oft subtil passiert, ja, eine Bemerkung, die im Arbeitskontext fällt, ja, ein Blick, ja, der vielleicht etwas suggerieren soll, ja, da wo Betroffene auch nicht sicher immer wissen können, wie ist das jetzt gemeint, ja, war das jetzt sexistisch auch gemeint, dieser Spruch, oder hat das was mit meiner Herkunft zu tun oder werde ich jetzt ausgeschlossen von diesem Kaffee trinken bei der Arbeit, weil und so weiter. Also es sind so, das läuft auch so unterschwellig häufig auch, dass es für auch schwierig ist, dann für Betroffene, die ein gutes Gefühl schon haben, ne, und das natürlich auch, wie gesagt, eine Biografie an Diskriminierungserfahrungen mitbringen, aber das auch wirklich handfest zu beweisen und zu sagen, das hat damit was zu tun. So, und also dieses, dass es so subtil, so ein verdeckt abläuft, die Diskriminierung, das ist so, ja, und das hat sich jetzt auch nicht, würde ich sagen, verändert, ja, sondern, ne, vielleicht sogar verstärkt, ja, weil eben mehr Wissen ist, dass das Diskriminierung ist, sorgen beispielsweise Arbeitgebende dafür, dass sie aufpassen bei Bewerbungsverfahren, dass bestimmte Fragen nicht gestellt werden oder bestimmte Äußerungen nicht gemacht werden, weil Rückschlüsse gezogen werden könnten. Ne? Oder sie achten eher darauf, dass die Stellenausschreibungen nicht gleich diskriminierend sind, ne? Sondern versuchen dann auch schon das zu, also einen Anschein zu, den Anschein zu verdecken sozusagen, dass es diskriminiert sein können. Also bereiten sich darauf, also sind ja selber auch geschult. Ne? Und deswegen glaube ich, dass das durchaus noch schwieriger ist, das manchmal aufzudecken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist Diskriminierung immer auch strukturell. Also es gibt eine Diskriminierung, die passiert auf einer individuellen Ebene sozusagen. Ich werde jetzt konkret diskriminiert durch einen Kollegen beispielsweise. Das ist eine Diskriminierung, die passiert jetzt sozusagen in dem direkten Kontakt. Aber das geschieht ja von dem Hintergrund von bestimmten auch Machtverhältnissen. Wer erlaubt sich denn etwas hier und warum denkt er, dass er das tun kann? Und wie geht dann die Institution, in der ich arbeite, auch mit dieser Diskriminierung um? Schützt die Person, die diskriminiert, oder schützt sie mich als betroffene Person? Kann man das überhaupt ansprechen? Gibt es Konsequenzen und so weiter? Also so eine individuell erfahrene Diskriminierung spielt immer vor einem Hintergrund auch von struktureller Diskriminierung und Machtverhältnissen. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Und strukturelle Diskriminierung hat halt historische Bezüge, ne? Also warum werden Frauen strukturell benachteiligt, schwarze Menschen, Roma und Sinti benachteiligt, ja, queere Menschen benachteiligt? Da gibt es viele historische Bezüge und die das geprägt haben, ja, bis heute, ja, und wir auch lernen schon als Kind natürlich in dieser Gesellschaft. Und das Dritte ist, ob das jetzt offener passiert, fragst du, ob das jetzt so. Und das finde ich, ja, kann man sicherlich so sagen, weil, also wir sehen auch an den Zahlen Monitoringstrukturen, die es gibt in Deutschland, ne, es wird auch von zivilgesellschaftlichen und staatlichen Organisationen wird ja geforscht zu dem Thema, werden Befragungen gemacht, die Antidiskriminierungsberatungsstellen erfassen ihre Fälle und dokumentieren sie. Wir machen daraus auch ein Lagebild. Und was uns daraus auch berichtet wird von den Beratungsstellen, ist, dass immer mehr Fälle kommen, wo auch tatsächlich sehr offensiv diskriminiert wird. Also wo es auch sehr offen und sehr aggressiv ausgetragen wird. Und das, finde ich, ist schon ein Beleg dafür, dass die aktuelle politische Situation, wo beispielsweise ja über Migration gesprochen wird, immer nur in einem negativen Kontext, ja, und wo immer wieder sozusagen auch das Problem, viele gesellschaftliche Probleme verlagert werden auf Migrationsthemen, ja, dass das was macht mit den Menschen und die durch solche Debatten und Diskurse und rassistisch geführte Debatten auch sich ja ermutigt sehen, geradezu auch selber rassistisch zu handeln und zu sprechen, ja, so und offensiver, also dass das auch von diesen Debatten auch weiter gedeckt wird, ja, und geradezu ermutigt wird. Und das ist die Befürchtung, dass das in Zukunft auch immer mehr zunimmt, dass sich Menschen durch solche rassistischen und diskriminierenden Debatten auch, dass sich das tatsächlich dann im Alltag der Menschen auch immer deutlicher zeigt.
Ja, da gab es ja vor einer Weile erst ein sehr bekanntes Beispiel aus Sachsen, war es, glaube ich, mit dem Dachdecker-Handwerksmeister, der in seiner Stellenanzeige geschrieben hat, er möchte keine Bimbos zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja so ein Beispiel für, dass es halt offener wird.
Ja.
Krass.
Ja.
Jetzt haben wir sehr viel über den Berufsbereich gerade schon gesprochen. Das ist ja, glaube ich, auch eine der häufigsten Diskriminierungserfahrungen, die Leute machen. In welchen Bereichen sind Diskriminierungserfahrungen denn noch besonders häufig für Betroffene?
Ja, also man kann grundsätzlich sagen, es zieht sich wirklich durch alle Lebensbereiche. Ne? Also das findet man in jedem Lebensbereich. Das ist ja auch logisch, wenn man sagt, das ist etwas, was auch strukturell ist und wo unsere Gesellschaft einfach durch bestimmte gesellschaftliche, historische Prägungen auch sich entwickelt hat und strukturiert ist, dann ist das ja logisch, dass das jetzt nicht ein Phänomen ist, was nur in dem Bereich oder in dem Bereich auftaucht, sondern es taucht natürlich dann überall auf. Und gleichzeitig wissen wir aus den Meldungen, aus den Antidiskriminierungsberatungsstellen und auch von der ADS, und das deckt sich schon ziemlich, dass es immer wieder Bereiche gibt, wo es die meisten Meldungen gibt. Und das ist zu einem großen Teil der Bereich Arbeit. Der steht eigentlich immer mit an erster Stelle. Das bedeutet aber eben auch, dass das natürlich auch, man muss sich dann überlegen, wann melden denn Menschen überhaupt auch Diskriminierung? Ne? Und wann ist es ihnen das auch wert, sozusagen zu melden? Oder wann ist der Leidensdruck auch besonders groß oder der Wunsch, auch etwas zu verändern? Ne? Das spielt ja auch immer alles noch eine Rolle. Das sind auch alles sozusagen, ja, die Frage, was wird überhaupt gemeldet und was wird nicht gemeldet, ne? Also, und wir können davon ausgehen, dass das Allermeiste gar nicht gemeldet wird, sondern wir reden dann wirklich über die Fälle, die überhaupt an Beratungsstellen und an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet werden. Und da steht eben Arbeit ganz oben, gefolgt von dem Bereich eben Güter und Dienstleistungen, so nennen wir das. Und das ist etwas, was jetzt sozusagen geprägt ist vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, weil das ist der zweite große Anwendungsbereich. Da geht es um Wohnungsmarkt, da geht es um Verträge jeglicher Art, Fitnessstudio, wenn ich zur Bank gehe, wenn ich im öffentlichen Nahverkehr bin, also diese Alltagsgeschäfte sozusagen. Bildung steht auch immer sehr weit oben in diesen Berichten. Auch der Bereich natürlich staatliches Handeln, also sozusagen da, wo ich in Kontakt bin mit dem Staat, beispielsweise durch die Polizei. Natürlich, Bildung gehört auch in gewisser Weise dazu, ist aber häufig noch mal eine eigene Kategorie, weil es da doch auch sehr viele Meldungen immer wieder gibt. Aber auch im Kontakt mit den Behörden, Jugendamt, Bürgerämtern, Polizei, Ordnungsamt, also alles, was sozusagen auch staatliches Handeln ist. Und weniger zum Beispiel Medien oder jetzt im öffentlichen in öffentlichen Räumen, sowas wird zum Beispiel sehr viel seltener gemeldet. Ja. Und wie gesagt, das sind die Kategorien, in denen sich das immer wieder auch bewegt und wo es auch sehr viele Ähnlichkeiten gibt bei diesen Monitoring-Strukturen.
Michael, kannst du dich an das Interview mit Benjamin Özcan erinnern? Der hatte uns davon berichtet, dass er auch auf Wohnungssuche war. Dadurch, dass er einen türkischen Namen trägt, hatte er bei einer Wohnung eine Absage bekommen. Bei einer Wohnung, die irgendwie am gleichen Tag eingestellt wurde, mit der Begründung, dass die Wohnung eben schon vergeben wurde. Das kam dem Benjamin halt komisch vor, und dann hat er nochmal eine Nachricht hingeschickt mit einem deutschen Namen, und dann kam die Antwort: Ja, klar, kannst du dir die Wohnung anschauen, nehme mir Samstag, komm vorbei.
Ja.
Das ist natürlich jetzt erstmal subtile Diskriminierung, wenn man nur diese erste E-Mail als Antwort sieht, aber wenn man dann eben nochmal bisschen nachforscht, dann wird aus der subtilen Diskriminierung dann doch eine, ja, die Diskriminierung wird offengelegt, aber das passiert wahrscheinlich nicht allzu häufig. Entsprechend kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass da die Dunkelziffer sehr, 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 sehr hoch ist.
Ja.
Jetzt kommen noch neue Sachen hinzu, die in den letzten Jahren ja, sich so ein bisschen verbreitert haben. Zum Beispiel Desinformation ist mittlerweile ein Riesenthema. Ich gehe davon aus, dass das auch, was Diskriminierung angeht, ein Thema ist. Oder auch Thema Algorithmen, wie Social Media funktioniert. Auch das wird sicherlich die Diskriminierung beeinflussen, oder? Was ist da dein Blick, Eva?
Ja, also gerade das Thema Algorithmen, das ist wirklich sehr interessant und da gibt es auch nochmal eigene, also auch schon mittlerweile Forschung dazu und Organisationen, die sich das genauer angeschaut haben, zum Beispiel Algorithm Watch, die sich damit auch vertieft beschäftigen und die auch ganz klar sagen oder wo es auch völlig nachvollziehbar ist und sagen, na ja, also das sind ja letztendlich Systeme, die gefüttert werden von Menschen, von mit unseren Daten, mit unserem Wissen, die ja schon diskriminierend sind und die dann quasi auch diese Diskriminierung quasi weitergeben. So, ne? Also das ist jetzt nicht etwas, was die sich ja ausdenken, sondern es ist ja gespeist durch unser bestehendes Wissen, ja, und die bestehenden Daten, die dann eben, wo sich da die Diskriminierung dann quasi fortsetzt, ja, und deswegen müssen wir eben sehr genau aufpassen, wie diese Systeme eigentlich entwickelt werden, um eben zu sorgen dafür, dass es nicht sich fortsetzt, die Diskriminierung dort, dass sie eben nicht diskriminieren. Und das Problem ist aber häufig, dass für Betroffene, aus der Perspektive von Betroffenen jetzt gesprochen, dass sie in der Regel ja gar nicht wissen, dass sie durch den Algorithmus oder durch die KI jetzt, durch automatisierte Entscheidungssysteme, dass sie diskriminiert werden. Ja, also woher wissen sie das? Woher merke ich denn? Das ist ja genau wie bei, ne, also Wohnungsmarktdiskriminierung, hast du gerade den Fall gebracht, dass ich in der Regel ja auch nicht merke, warum ich abgelehnt worden bin, dass das eben aus rassistischen Gründen passiert oder aus anderen diskriminierenden Gründen passiert. Und das ist bei dem Thema Algorithmus und KI ja noch schwieriger herauszufinden und zu verstehen, werde ich jetzt gerade diskriminiert, ja, indem ich nur bestimmte Inhalte bekomme, ja, und andere nicht, weil ich erkannt werde als Frau mit einem bestimmten Alter und einer bestimmten Herkunft. Und da fehlt es halt völlig an Transparenz und wirklich Möglichkeiten, das offenzulegen und da auch dafür zu sorgen, dass das auch für mich als betroffene Person oder für uns als Gesellschaft halt transparent wird und eingefordert werden kann, dass sich das ändert. Also da gibt es noch nach wie vor viel zu wenig Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, um dagegen vorzugehen. Ne? Also es überhaupt sichtbar zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch wirklich dagegen vorzugehen. Und das kommt sozusagen nochmal erschwerend hinzu, dass wir jetzt etwas fortsetzen an Diskriminierung, was sich durch neue Technologien einfach rasant verbreitet. Ja. Und auch dafür hat das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, und sind die Strukturen noch nicht ausreichend entwickelt und angepasst, damit wir dagegen vorgehen können.
Ja, das ist ja ein allgemeines Problem. Es ist halt einfach oft mal wirklich schwer herauszufinden, warum man abgelehnt wurde. Ob das die Wohnung ist, ob das der Job ist. Ne? Der Job muss einem nicht sagen, warum er einen abgelehnt hat. Was prinzipiell erstmal was Gutes ist, aber in dem Fall halt das Ganze deutlich erschwert, um es rauszufinden. Wurde ich jetzt abgelehnt, weil die einen besseren Kandidaten hatten, wirklich, oder wurde ich abgelehnt, weil ich eine Frau bin? Ne? Und der Chef halt keine Frauen haben möchte in seinem Betrieb. Wurde ich abgelehnt, weil ich Migrant bin, weil mein Deutsch vielleicht nicht so gut ist. Das ist halt alles, das ist halt wirklich nicht nachzuvollziehen und das kann man theoretisch dann halt einfach nicht wirklich rausfinden, ne?
Genau, ihr habt ja gerade von dem, ich weiß nicht, wie er hieß,
Benjamin.
genau erzählt. Und das ist ja so ein ganz klassischer Fall tatsächlich, wo wir in der Beratung auch die Möglichkeiten haben oder auch wissenschaftlich ist schon genutzt worden, die so Testing-Verfahren, ne? Also genau das zu testen. Das ist häufig die einzige Möglichkeit, um das transparent zu machen, ne? Also um diese verdeckte Diskriminierung sichtbar zu machen, indem man eben genau das tut, ne? Dann mal anruft mit einem anderen Namen, ja, und siehe da, plötzlich gibt es auch einen Besichtigungstermin. Und das nennt sich Testing. Und kann dann in einem Fall vor Gericht auch ein sogenanntes Indiz sein für die Diskriminierung. Also es kann mir dann helfen vor Gericht, wenn ich dann dagegen vorgehe, auch zu beweisen, dass das diskriminierend war, die Ablehnung. Aber das ist natürlich nicht so einfach und auch ziemlich voraussetzungsvoll, das gut so umzusetzen, so ein Testing, damit es vor Gericht auch Anerkennung findet und als Indiz wirklich auch angesehen wird. Aber wissenschaftlich ist das ein gutes Instrument, um überhaupt das mal sichtbar zu machen, ne? Und solche Testing gibt es eben oder gab es in der Vergangenheit sowohl für den Wohnungsmarkt als auch für den Arbeitsmarkt. Ja? Also ähnliches Prinzip. Ich bewerbe mich auf die Stelle mit gleichen Qualifikationen, aber dann eben unterschiedlichen Namen oder auch zum Beispiel mit und ohne Kopftuch. Und siehe da, das Ergebnis ist eindeutig. Ich habe es natürlich als Frau mit Kopftuch und mit nicht deutsch klingendem Namen deutlich schwerer eingeladen zu werden. So, und das sind halt so handfeste Beweise, wo die das belegen, ne, dass Diskriminierung auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt stattfindet.
Und jetzt das Beispiel vom Benjamin, wäre das vor Gericht auch nur ein Indiz oder wäre das ein Beweis für Diskriminierung?
Das ist wirklich eine nicht so einfache Frage, weil darüber auch eben gestritten wird, wann ist ein Indiz und was ist ein Beweis und wann muss ich beweisen und wann muss ich nur ein Indiz vorbringen. Also grundsätzlich sagt das Gesetz, dass ich als diskriminierte Person nicht den Vollbeweis, wie Juristinnen sagen, erbringen muss für die Diskriminierung, weil das Gesetz ja weiß, oder die Menschen, die sich das ausgedacht haben, dass es ja so schwierig ist für Betroffene, das zu beweisen. Deswegen haben sie sich eine Beweiserleichterung ausgedacht. Und es ist so ein zweistufiges Verfahren. Also Betroffene von Diskriminierung müssen erstmal Indizien erbringen, die darauf schließen, dass es Diskriminierung sein kann. Und wenn das Gericht dann denkt, aha, doch, das kann tatsächlich eine Diskriminierung gewesen sein, aufgrund dieser Hinweise, die mir die betroffene Person hier gerade bringt, dann dreht sich die Beweislast, so heißt es dann, und dann muss die andere Partei, also in dem Fall der Vermieter oder der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, muss dann beweisen, dass es keine Diskriminierung war. Also was dann die Gründe für die Ablehnung war. Und das muss dann so gelingen, dass das Gericht dann überzeugt ist, aha, okay, das war wirklich keine Diskriminierung. Und dann streitet man sich aber darüber, was ist denn dann ausreichend für Indiz? Ist so ein Testing-Ergebnis, ist das dann ausreichend oder nicht? Und ja, in manchen Fällen wurde das schon auch als ein Indiz angesehen, aber es gibt auch Urteile, worüber gestritten wird, ne? Was ist dann ausreichend? Ist das dann auch ausreichend? Und wie wird das dann auch belegt, ne? Also wir haben zum Beispiel in der Beratung dann eben auch geschaut, dass also beispielsweise, wenn man jetzt die Vergleichbarkeit macht, ne, also beim Testing kommt es ja wirklich stark darauf an, dass es eine Vergleichbarkeit gibt, ne, so, und dass die andere Partei sich dann nicht darauf berufen kann, sagen kann, ja, aber die hatten, also Beispiel im Beispiel Clubdiskriminierung, ne, also wer kommt rein, wer kommt nicht rein, da haben wir solche Testings mal gemacht. Da muss man eben streng darauf achten, dass die auch wirklich vergleichbare Kleidung anhatten, weil sonst heißt es, es lag an der Kleidung. Ne? Also man muss wirklich schauen, dass eine Vergleichbarkeit gegeben ist in jedem Aspekt, nur in Bezug auf dieses eine Diskriminierungsmerkmal nicht. Und das muss man eben auch gut dokumentieren und nachweisen. Es ist nicht so einfach. Also es ist nicht so einfach, ich mache das mal eben selber, so ein Testing, und dann sage ich vor Gericht, ich habe aber später mal angerufen und dann haben die mir aber gesagt, das ist noch möglich oder so, sondern muss eben auch idealerweise Zeugen haben, die das auch belegen können. Und wo man das gut dokumentiert hat und so weiter und so fort. Aber es ist im Prinzip eine Möglichkeit, Diskriminierung nachzuweisen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt in dem Fall ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil tatsächlich gesagt wurde, die Wohnung ist vergeben und sie dann später nicht mehr vergeben war auf einmal. Man kann ja theoretisch auch als Vermieter, sage ich mal, einfach nicht auf die Anfrage reagieren. Und dann kann man halt einfach nachher behaupten, ja, habe ich nicht gesehen. Na, das wäre dann, denke ich mal, schon schwieriger. Oder im Berufsfeld, sage ich mal, Handwerk-Ausbildung ist es mittlerweile so, da wird eigentlich alles, was es schafft, eine E-Mail zu verschicken, zum Forschungsgespräch eingeladen. Da muss ich dann halt wirklich Kandidaten auch hinschicken, wahrscheinlich, ne? Um dann
Das
wirklich
wäre
herauszufinden.
dann, genau. Das ist dann natürlich nochmal viel komplizierter, dann in diesen Bewerbungsverfahren, in den Gesprächen das gut zu dokumentieren und auch eine Vergleichbarkeit zu haben, die dann am Ende wirklich den Nachteil, die Benachteiligung, die Diskriminierung auch aufzeigt, ne? Also das ist wirklich nicht so einfach, ja. Und wird auch von den Beratungsstellen tatsächlich zum Beispiel auch sehr selten genutzt, weil es sehr aufwendig auch ist und die wenig Kapazitäten haben für solche auch Prozesse, also solche Testingverfahren auch zu machen. Also wir haben es mal versucht in einem Fall von Clubdiskriminierung. Ja, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, wie gesagt, das ist nicht so einfach. Aber wie gesagt, wissenschaftlich gibt es da auch eben Untersuchungen, die das gut genutzt haben und eben auch dadurch nachweisen konnten. Und dann kann sich der Vermieter oder der Arbeitgeber oder wer immer auf der anderen Seite da steht, nicht immer ohne weiteres rausreden. Wir hatten in diesem einen Fall, den ich vorhin erwähnt habe, Wohnungsmarktdiskriminierung, wo dann eben auch genügend Indizien erbracht worden sind für eine Diskriminierung, musste sich dann der Vermieter erklären, wie es denn dazu kommt, dass nur diese drei Parteien diese zweite Mieterhöhung bekommen haben. Das waren alles Parteien mit einem ausländischen Hintergrund, ja, zufällig, ja. Und da hatte der Vermieter tatsächlich nichts Besseres vorzutragen, als zu sagen, sie hätten es gewürfelt. Das wäre der reine Zufall gewesen, ja, dass es genau diese drei Parteien geworden sind. Und das war dann auch wirklich gar nicht glaubhaft für das Gericht und hat dem Gericht nicht gereicht, um sozusagen, damit er sich dann rausreden konnte. Und insofern wurde dann die Diskriminierung eben, ja, bewiesen. Ja, aber das waren schon wirklich auch besondere Fälle. Oft genug gelingt es eben auch nicht, ja.
Du bist Geschäftsführerin beim Antidiskriminierungsverband Deutschland. Jetzt hast du uns schon sehr viele Einblicke in deine Arbeit gegeben. Schauen wir uns doch mal grundsätzlich an, was denn überhaupt so die Ziele und die Aufgaben sind.
Also wir haben uns damals 2007 haben wir uns gegründet als erstmal Netzwerk, ich hatte vorhin erzählt, von ungefähr 10 Beratungsstellen, die es damals gab in Deutschland, Antidiskriminierungsberatungsstellen. Und zwar also ja, quasi im Zuge der Entwicklung um das AGG. Ne? Das AGG wurde damals ja schon heftig gestritten. Also mehrere Jahre gab es da sozusagen auch Verhandlungen dazu, wie diese europäischen Richtlinien umgesetzt werden sollten. Und es war also klar, es musste umgesetzt werden. Es war eine Verpflichtung, eine europäische Verpflichtung. Und damit war auch klar, dass diese Arbeit auch an Relevanz gewinnen würde. Also, dass die Beratungsstellen nochmal eine ganz besondere Rolle einnehmen werden und auch natürlich auch es mehr Beratungsstellen brauchen wird. Und vor dem Hintergrund haben sich die Kolleginnen damals, ich war damals ja noch nicht in dieser Arbeit, zusammengetan als Vertretung von Antidiskriminierungsberatungsstellen auf Bundesebene, um dieses Arbeitsfeld sichtbar zu machen, die Einführung des AGGs auch zu begleiten, kritisch auch zu begleiten. Also wir haben direkt auch sich eingebracht in diesen Gesetzgebungsprozess mit Stellungnahmen, um eben eine ganz wichtige Perspektive in diese Arbeit einzubringen, nämlich die Perspektive von Betroffenen. Ne? Also wir arbeiten sozusagen mit dieser Perspektive und der Expertise auch, die wir dadurch gewinnen aus der Beratungspraxis. Also wie erleben Betroffene Diskriminierung und wie sieht es ganz praktisch aus, wenn sie dagegen vorgehen wollen, wenn sie das besprechen wollen, wenn sie das verhindern wollen, wenn sie das beseitigen wollen, ja, wenn sie sich ihr Recht erstreiten wollen. Und dieser besondere Zugang auch dazu, quasi, den bringen wir auf die Bundesebene ein, wenn es darum geht, um Diskriminierung auch zu bekämpfen. Und für uns zentrale Themen sind dabei eben das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz als das zentrale Antidiskriminierungsgesetz, mit dem wir in der Praxis arbeiten und wo wir eben auch Reformen fordern für dieses Gesetz, eben aus dieser Expertise heraus. Und das andere ist, dass wir sagen, es braucht eben nicht nur ein gutes Gesetz, sondern es braucht auch eine professionelle Begleitung und Unterstützung für Betroffene in der Einforderung von Gleichbehandlung. Und das ist unser zweites großes Thema, eben der Aufbau, die Förderung von bundesweiten Strukturen, Beratungsstrukturen für Betroffene von Diskriminierung. Und insofern verstehen wir uns als Vertretung dieser Beratungsstellen, bringen diese Betroffenenperspektive ein in diese Bundespolitik und fordern und fördern bessere Strukturen und Gesetze gegen Diskriminierung.
Wie seid ihr finanziert?
Wir werden finanziert, wir waren jahrelang ehrenamtlich, also 2007 bis 2015 waren wir ein rein ehrenamtliches Netzwerk. Wir haben uns damals unregelmäßig getroffen und haben aber früh angefangen, eben uns auszutauschen und zu sagen, was ist denn eigentlich genau Antidiskriminierungsberatung? Was verstehen wir eigentlich genau darunter? Was braucht es auch dafür? Und haben Standards entwickelt, also Standards für die qualifizierte Antidiskriminierungsberatung, nach denen wir arbeiten. So haben wir das genannt. Und das ist immer noch die Grundlage auch der Arbeit der Beratungsstellen und unser zentraler Ausgangspunkt. Und wir sind dann seit 2015 das erste Mal in eine Förderung gekommen aus dem Bundesprogramm Demokratie leben, das Familienministerium. Das ist schon ein längeres Programm. Es hieß früher noch anders, aber dann hieß es irgendwann Demokratie leben. Und als solches wurden wir dann im Rahmen von Demokratie leben, wurden wir dann gefördert als bundeszentraler Träger zum Aufbau eben eines Verbandes für die Antidiskriminierungsberatung. Und das hat uns wirklich die Möglichkeit gegeben, dann diese Arbeit auch zu professionalisieren, uns da auch weiterzuentwickeln. Und das haben wir auch genutzt. Wir haben beispielsweise eben auch ein Curriculum entwickelt, eine Ausbildungsreihe für die Antidiskriminierungsberatung. Das heißt, wir qualifizieren, vernetzen auch Fachkräfte in dem Bereich. Man muss sich auch vorstellen, es gibt natürlich keinen Studiengangsberatung oder Antidiskriminierung. Das ist ja auch eine sehr interdisziplinäre Arbeit, ne? Ich brauch rechtliches Wissen, Grundlagen. Ich muss nicht Juristin sein. Ich bin jetzt Juristin, aber ganz viele Kollegen sind gar nicht Juristinnen in der Beratung. Aber ich brauche Grundlagen zumindest dazu. Ich brauche beraterisches Wissen und Methoden. Ich brauche Wissen über Diskriminierungsverhältnisse, über Methoden der Intervention etc. Und zu all diesen Fragen haben wir eine Ausbildungsreihe entwickelt und qualifizieren eben Beraterinnen dazu, ne, und entwickeln dieses Feld auch weiter. Und ja, seit 2015 sind wir halt in diesem Rahmen finanziert, dann später als Kompetenznetzwerk und mittlerweile werden wir hauptsächlich finanziert über die Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das ist sozusagen diese nationale Gleichbehandlungsstelle, die ja sicherlich vielen auch bekannt sein wird. Und die finanzieren uns als Fachstelle Antidiskriminierungsberatung, wo wir genau diese Arbeit eben leisten, ne? Also Unterstützung von Beratungsstellen durch Qualifizierung, Vernetzung, Professionalisierungsangebote, Beratung zum Strukturaufbau, Veranstaltungen, Handreichungen etc. Und wir haben noch andere Projekte, die eben auch aus anderen Förderungen finanziert werden. Noch von der Antirassismus- und Integrationsbeauftragten ein Projekt und noch ein Projekt aus Demokratie leben auch, wo es nochmal um Beschwerdestellen geht. Das ist nochmal ein eigenes Thema, nämlich Beschwerdestellen bei Arbeitgebenden, die eine Verpflichtung haben, solche Beschwerdestellen einzurichten. Und da bieten wir auch Angebote ein, um das besser zu verstehen und umzusetzen für sich in der Arbeit.
Was sind denn so für Projekte, an denen ihr aktuell arbeitet?
Ja, jetzt habe ich eigentlich schon die wichtigsten genannt, also geförderte Projekte sozusagen, also wo wir konkret diese Arbeit für die Beratungsstellen auch machen, für die Qualifizierung, für die Vernetzung, für den Austausch, die Professionalisierung dieser Arbeit. Das sind genau diese, die ich genannt habe, die Fachstelle Antidiskriminierungsberatung von der ADS gefördert. Dann sind wir Teil eines Verbundes gefördert von der Antirassismus-Integrationsbeauftragten, wo wir nochmal speziell von Rassismus betroffene Community unterstützen im Aufbau von Antirassismus-Beratungsstellen, also mit dem Fokus Rassismus. Und bei Demokratie leben geht es wirklich darum, Angebote zu machen für Beschwerdestellen innerhalb von Organisationen, Betriebe. Ja, also was muss ich da eigentlich umsetzen? Ja, und was mache ich als die Person, die für diese AGG-Beschwerdestelle, wie es heißt, zuständig bin? Und da machen wir nochmal spezielle Angebote für diese. Und fernab von diesen konkreten drittmittelgeförderten Projekten ist unser Anliegen natürlich, die die Arbeit zur Verbesserung von Diskriminierungsschutz ganz grundsätzlich und konkret zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Und da haben wir ein Bündnis ins Leben gerufen vor 2, 3 Jahren, wo wir mit vielen anderen Akteurinnen, insgesamt über 100 Akteurinnen in Deutschland, ein gemeinsames Positionspapier verfasst haben und aus unserer Perspektive die Veränderung, eine Reform des AGGs einfordern und uns 11 ganz zentrale Positionen, auf zentrale Positionen geeinigt haben. Und in dem Rahmen sind wir halt sehr viel im Austausch, in der Arbeit mit vielen anderen Akteurinnen, um diese Reform zu fordern und zu begleiten.
Ja, über Lösungen und Zukunftsausblicke werden wir uns nachher nochmal unterhalten. Da kommen wir auch nochmal auf dieses Bündnis zurück. Kannst gerne alle 11 Forderungen dann präsentieren. Ich bin gespannt.
Hey, dieses Projekt wird von einem Team von ehrenamtlich engagierten Menschen geführt. Wir verdienen keinen Cent daran. Unsere Motivation ist, an einer besseren Zukunft für uns alle zu arbeiten. Dafür gehen wir jede Woche mit verschiedenen Menschen in Austausch und lernen voneinander. Wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, dann lass doch gerne eine positive Bewertung bei dem Podcatcher deiner Wahl da und teile vielleicht die aktuelle Folge mit deinem Freundeskreis oder deiner Familie. Wenn du bei der nächsten Folge mitdiskutieren möchtest, dann kannst du das immer sonntags auf twitch.tv/voltdeutschland machen. Wir freuen uns auf dich und jetzt geht's weiter.
Du sitzt ja aber jetzt auch gleichzeitig noch im Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sitzt du da in deiner Rolle als Geschäftsführerin des ADVD in diesem Beirat oder hast du da eine andere Rolle? Und dann die zweite Frage, welche Aufgabe hat denn dieser Beirat generell? Welches Ziel verfolgt er?
Also der Beirat ist auch ein Gremium, was im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz vorgesehen ist, genauso wie die Rolle der ADS. Also was muss die ADS, welches Mandat hat sie, welche Aufgaben hat sie? Und da ist auch niedergeschrieben, dass die ADS auch einen Beirat haben soll, der die Arbeit der ADS auch begleitet und auch berät. Also es ist eine beratende Funktion. Das heißt also, die ADS stellt uns im Rahmen dieser Arbeit im Beirat ihre Arbeit vor, woran sie gerade arbeiten, zum Beispiel an einem Bericht an den Bundestag oder an verschiedenen Projekten, Forschungsvorhaben. Und wir können aus unseren unterschiedlichen Perspektiven, die dort im Beirat sind, das kommentieren, Vorschläge unterbreiten, natürlich auch kritisch kommentieren, Ergänzungen machen, diskutieren untereinander. Und somit auch die Arbeit der ADS ja idealerweise ein bisschen besser machen und konstruktiv und kritisch begleiten. Ich bin selber als Vertreterin des ADVDs dort, sitzen sehr, sehr viele andere Menschen noch da. Der Beirat hat sich auch in den letzten Jahren noch mal vergrößert, haben noch mal eine andere Konstruktion gewählt, die, wie ich finde, auch gut ist, insofern der Versuch auch ist, so viele Perspektiven wie möglich da auch einzubringen. Die Diskriminierung ist ja ein Querschnittsthema, ne? Das betrifft ja nicht nur einige wenige Gruppen, sondern es betrifft ganz, ganz viele Gruppen. Eigentlich alle Menschen können ja von Diskriminierung auch betroffen sein, haben aber noch mal natürlich noch mal bestimmte Diskriminierungsrisiken und bestimmte Perspektiven, die sie zu diesem Thema haben und auch Forderungen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man dann eben auch ein breit aufgestellten Beirat hat, der das eben auch begleitet, diese Arbeit. Da geht es um Rechte von Menschen mit Behinderung, genauso wie um queere Menschen, genauso wie um Menschen, die Antisemitismus, Antiziganismus erleben, Menschen, die antimuslimischen Rassismus erfahren oder aufgrund von Geschlecht natürlich. Also es ist ja so ein breites Thema, was so viele Menschen betrifft und so viele und alle Lebensbereiche betrifft, dass man eben auch so viele Perspektiven auch berücksichtigen muss und sollte und vor allen Dingen eben auch betroffenen Perspektiven. Und das ist eben vor allen Dingen die Funktion des Beirates, das einzubringen. Es ist eben auch kein Beirat, der Entscheidungen treffen kann. Ja, es ist nicht etwas, wo wir tatsächlich etwas entscheiden, sondern eher kritisch begleiten können.
Aber was könnt, also beratend, ja, okay, aber was könnt ihr denn dann letztendlich bewirken? Wie siehst du das Ganze? Ist dann dieser Beirat nicht auch ein Stück weit überflüssig oder hast du das Gefühl, dass ihr da schon gehört werdet?
Also wir werden da schon gehört und gleichzeitig haben wir wenig Möglichkeiten. So, also wir können uns da nicht durchsetzen und verlangen, dass die ADS dieses oder jenes umsetzt. Zumal die ADS, das muss man nun auch sagen, ja, selber wenig Möglichkeiten hat. Also natürlich kann man jetzt fordern und sagen, der Beirat muss sehr viel mehr Entscheidungsbefugnisse kriegen und auch wirklich Dinge durchsetzen können, sage ich mal, ja. Aber das würde uns nur bedingt helfen, weil in erster Linie muss die ADS mehr Möglichkeiten bekommen. Also ich würde da erstmal ansetzen und sagen, die ADS muss stärker zu einer Institution entwickelt werden, die mehr Power hat, also sowohl von den Ressourcen her, aber auch von dem Mandat her, von den Aufgaben und der Ausrichtung her, viel stärker werden muss, um tatsächlich auch wirksam zu werden. Ja, und dann kann man noch mal drüber sprechen, was dann die Rolle des Beirates ist. Wir nutzen unsere Möglichkeiten, denke ich, so gut es geht dort auch. Und es gibt da auch eine konstruktive Arbeit. Es ist natürlich, es wird auch gestritten. Es sind auch Verbände dabei oder Organisationen, die Dinge ganz unterschiedlich auch einschätzen. Und wo man sich auch untereinander auch streiten kann, wo wir uns aber auch untereinander auch austauschen können und auch wiederum was mitnehmen. Also ich denke, das ist schon auch gut. Gleichzeitig dieses ganze Thema, wie wird Antidiskriminierungspolitik auch gemacht und wie kann es auch besser durchgesetzt werden, steht und fällt aus meiner Sicht auch mehr mit dem Recht und mit der Frage der Institutionen und welche Befugnisse sie haben und weniger vielleicht einem Beirat. Aber um ein Beispiel zu geben, wir als Beirat können wir uns zum Beispiel einsetzen, auch in Richtung Politik für bestimmte Vorhaben. Das haben wir auch getan in Richtung AGG zum Beispiel, dass wir als Beirat den Reformbedarf benennen und auch unterstützen und das eben auch uns damit auch eben an die Politik wenden können, ja, unsere Empfehlungen da geben können oder auch jetzt ganz aktuell im Rahmen von neuer Förderung für Antidiskriminierungsberatungsstellen. Also sowas, solche Möglichkeiten haben wir schon. Aber wie gesagt, in erster Linie muss die ADS besser ausgestaltet sein.
Und diese bessere Ausgestaltung könnte ja jetzt so ein bisschen ins Rollen kommen, dadurch, dass das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union jetzt erstmal verpflichtende Richtlinien zu Standards für Gleichbehandlungsstellen verabschiedet hat. Das soll für alle Mitgliedstaaten gelten. Welche Neuerungen bringen denn diese Richtlinien für die tägliche Arbeit von Gleichbehandlungsstellen genau? Und vielleicht kannst du das Ganze auch direkt auf Deutschland beziehen und vielleicht bewerten, welche der neuen Richtlinien wir noch nicht umsetzen.
Also diese neue Richtlinie, genau, das ist ganz wichtig und das ist wieder mal ein positiver Impuls, der von der Europäischen Union kommt, also auch wieder etwas, was nicht sozusagen hausgemacht ist und von hier eine Regierung auf die Idee gekommen ist, das mal umzusetzen, sondern es musste auch von der Europäischen Union kommen, richtet sich an die nationalen Gleichbehandlungsstellen. Also die Frage, die Europäische Union ist der Frage nachgegangen, wie ist denn dieses europäische Recht der Antidiskriminierungsrichtlinien eigentlich bisher umgesetzt worden europaweit? Also das AGG beruht ja schon auf europäischen Richtlinien, die umgesetzt werden mussten. Und darin verankert ist ja schon quasi die ADS als eine nationale Gleichbehandlungsstelle. So, und jetzt haben Sie in den letzten Jahren nochmal geschaut, wie ist das denn bisher umgesetzt worden in den europäischen Ländern? Und es ist klar, es ist sehr unterschiedlich ausgestaltet worden und mal weniger gut und mal weniger stark als in anderen Ländern, sehr unterschiedlich. Und diese Mindeststandards sollen eben dafür sorgen, dass das standardisierter wird, dass sie jetzt einen Rahmen vorgeben, der jetzt umgesetzt werden muss und dass nicht die Aufgaben und die Befugnisse, die Rolle dieser Stellen quasi sich in diesem Rahmen aufhalten muss und nicht darunter fällt, also nicht weniger ist. Und das bedeutet tatsächlich für uns die Chance, dass die ADS auch, die Rolle der ADS in Zukunft auch stärker sein müsste, wenn es richtig umgesetzt wird, weil diese Richtlinien nämlich auch einfordern, dass Gleichbehandlungsstellen auch Klagerechte, also in irgendeiner Form auch Klagen begleiten und unterstützen sollen. Ne? Die sagen zwar nicht genau, wie das passiert, aber sie müssen eine Rolle spielen in Klageverfahren. Ne? Sei es durch eigene Klagerechte, sei es aber auch durch Amicus Curiae, also Stellungnahmen, die sie einbringen in bestimmten Verfahren oder eben auch Beistandschaften, in irgendeiner Form eine Beteiligung an solchen Klageverfahren. Die Richtlinien sagen auch, dass es auch bessere Untersuchungsbefugnisse geben muss. Ne? Also sie müssen diese Stellen müssen auch in der Lage sein, dann auch Untersuchungen anzustellen. Ja, wo findet denn eigentlich wie Diskriminierung statt? Ne? Wir haben vorhin gesprochen über Algorithmen und KI, die diskriminieren. Ja, und die, wo gar nicht transparent ist für uns. Wo passiert das eigentlich und wie passiert das eigentlich genau? Solche Sachen, sowas kann ja nicht eine betroffene Person nachgehen, ja, und auch nicht kleine Institutionen, auch nicht NGOs können denen immer nachgehen. So, dafür braucht es eben auch staatliche Befugnisse, um solche diskriminierende Strukturen auch wirklich untersuchen zu können und dann auch sanktionieren zu können oder auch Veränderungen zu fordern und auch durchzusetzen, ja. In der Hinsicht kann man auch durchaus Hoffnung haben, dass diese Richtlinie auch dafür sorgt, dass die ADLs in Zukunft genau solche Rechte auch bekommt. Anderes Beispiel, die Richtlinien sagen auch, die nationalen Gleichbehandlungsstellen sollen auch alternative Streitbeilegungsverfahren sich überlegen. Also nicht nur zu schauen, wie kann man auch durch Klagen Diskriminierung beseitigen und Untersuchungsrechte durch Sanktionen, sondern wie können wir auch ein System aufbauen, dass Diskriminierung auch alternativ, also in Diskriminierungsfällen auch durch Mediation oder durch Schlichtungsverfahren bearbeitet wird. Ja? Also solche Verfahren, Streitschlichtungsverfahren zu implementieren, dass die ADS perspektivisch auch eine Schlichtungsstelle wird. Ja? Also die Richtlinien geben an solchen Stellen eben genauer vor und sagen, das muss gegeben sein. Ja? Wie ihr das dann genau umsetzt, da habt ihr einen Spielraum, aber das und das und das muss sein. Und da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben, was die ADS angeht. Und von daher ist die Hoffnung, unsere Hoffnung da, dass sich die Rolle der ADS nochmal deutlich verbessern wird oder muss eigentlich. Und zwar bis nächstes Jahr muss diese Richtlinie umgesetzt werden. Und wir sind natürlich gespannt und werden diesen Prozess auch weiter begleiten mit Stellungnahmen und im Austausch mit anderen Akteurinnen und natürlich auch das Bestmöglichste aus unserer Sicht auch fordern, aber das werden sicherlich nicht alle in der Regierung so sehen versuchen, das Minimum umzusetzen. Und das wird jetzt die große Herausforderung sein, was da gelingt.
Wenn wir da beim Thema Umsetzen sind, jetzt hast du schon viele Punkte angesprochen, die vom Europäischen Parlament und Rat gefordert werden. Wie sieht denn das aus deiner Sicht aus? Welche politischen Maßnahmen sind aus deiner Sicht denn noch zusätzlich dringend notwendig?
Also ich habe ja schon ganz viel gesprochen über das AGG. Ne? Also es gibt nicht diese eine Maßnahme und dann wird alles gut. Das ist sowieso klar. Das ist ein sehr großes, sehr breites Themenfeld. Es ist ein Querschnittsthema Antidiskriminierung. Das lässt sich nicht beschränken auf ein einzelnes Feld, sondern das ist etwas, was quasi in jedes Ressort gehört, was sozusagen für jedes Ressort gedacht werden muss, politisch gesehen. Also was heißt das für den Bereich Gesundheitsversorgung? Was heißt das für den Bereich Bildung? Was heißt das für den Bereich Justiz? Ja, das alles sozusagen muss man sich genauer anschauen und nochmal für die speziellen Lebensbereiche und auch für die eigenen Diskriminierungsphänomene nochmal gesondert anschauen. Ja, es ist also wirklich ein ganz klassisches Querschnittsthema. Und damit eben auch nicht mit nur einzelnen Maßnahmen zu managen oder tatsächlich zu verfolgen und wirksam zu werden. Aber natürlich gibt es aus unserer Sicht ein paar zentrale Punkte, die für alle Lebensbereiche und für das gesamte Themenfeld gilt. Und das ist natürlich einmal das Recht. Also wir brauchen ein wirksames Recht gegen Diskriminierung. Und da reicht es eben nicht, dass wir dann auf dem Papier stehen haben, Diskriminierung ist quasi verboten, das ist Diskriminierung und wenn du diskriminiert wirst, dann kannst du das und das tun. Ja, wir sehen, das reicht eben nicht aus. Und deswegen machen wir eben in dem Bündnis AGG-Reform jetzt auch ganz konkrete Empfehlungen genau für diese Reform. Das kann man auf der Seite, auf unserer Seite AGG-Reform jetzt sich auch nochmal anschauen, weil auch in dieser Koalition steht im Koalitionsvertrag, dass es eine, naja, es ist zumindest, steht AGG-Reform drin und es steht drin, dass wir Diskriminierung bekämpfen müssen, weil es gesellschaftlich und wirtschaftlich Gift ist. Viel mehr steht da leider auch nicht mehr drin. Aber es ist zumindest ein Ankerpunkt für uns und die Hoffnung, dass zumindest eine Reform angesprochen wird. Und wir arbeiten natürlich jetzt dran mit vielen Akteurinnen, dass das auch passiert. Und wissen natürlich über die Widerstände, die es in der letzten Legislaturperiode gab und von den entsprechenden Akteuren. Und wir wissen es auch jetzt. Also es ist Hoffnung da, aber auch nicht allzu groß. Im Rahmen dieser AGG-Reform muss natürlich eben auch über die Rolle der ADS gesprochen werden und über die Rolle der nationalen, also des Mandats und der Aufgaben und der Ressourcen der ADS. Und das haben wir ja gerade gesagt, da hilft uns natürlich diese europäische Richtlinie, dass das jetzt angefasst werden muss und diese Rolle auch deutlich gestärkt werden muss. Das ist einmal sozusagen das Rechtliche. Auf der anderen Seite gibt es den großen, und mit diesem Rechtlichen, aber das verknüpfe ich immer mit diesem Rechtlichen, ist eben auch die Frage, wie können Betroffene das Recht auch nutzen? Und das ist der Punkt, wo ich sage, dafür braucht es eben viel mehr Aufklärung, viel mehr Bildungsarbeit. Ja, betroffene Menschen müssen wissen über ihre Rechte und müssen wissen, an wen sie sich wenden können und wer sie dabei unterstützt. Und dies braucht eben diese Unterstützungsstrukturen. Es reicht nicht auf dem Papier, sondern damit ich das auch nutzen kann, brauche ich einen Zugang zum Recht. Und dass diese Brücke sozusagen sind häufig eben Beratungsstellen und Institutionen, die dann beraten und unterstützen vor Gericht oder einfach auch nur erstmal sagen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, auch das ist ja schon ein Mangel an Aufklärung, das da ist. Ja, und natürlich ist es ein großes Thema der Bildungsarbeit. Ne? Also wie viele wissen denn über Diskriminierungsgeschehen, über strukturelle Diskriminierung? Was hat das mit mir zu tun auch? Also das auch mit sich zu verknüpfen, mit einer Reflexion, wo bin ich da eigentlich in diesem System? Was ist eigentlich meine Rolle, ja, oder meine Möglichkeiten? Wo kann ich sozusagen auch solidarisch sein? Wo kann ich auch Zivilcourage leisten als vielleicht Person, die privilegiert bin und die nicht Diskriminierungserfahrungen machen? Also auch sozusagen, ja, früh anzusetzen in der Bildung, in Schulen, in Universitäten, in der Ausbildung, das Thema zu bearbeiten, zu reflektieren und bewusst zu machen, was das für uns heißt und welche Rolle ich da einnehmen kann und sollte in der Bekämpfung von Diskriminierung. Und ganz grundsätzlich nochmal gesprochen, denke ich, braucht es überhaupt, und das ist, glaube ich, wirklich nochmal das Thema, wo wir weiter dranbleiben müssen und wo man manchmal wirklich auch frustriert. Es gibt immer noch auch bei vielen Parteien wenig Verständnis zu diesem Thema Diskriminierung, Antidiskriminierung, wenig Beschäftigung damit. Ja, das ist immer noch für viele ein Nischenthema. Also es muss überhaupt ein Politikfeld werden, glaube ich. Also es ist so im Bewusstsein, dass es nicht so ein Minderheitenproblem ist und ein Nischenproblem ist, sondern zu erkennen, das ist wirklich ein gesellschaftlich relevantes Thema und Politik-Themenfeld, was ich adressieren muss mit meiner Politik auch. Ja? Und dass das ein zentrales demokratisches Thema ist. Es geht ja um Demokratie. Wie können wir uns beteiligen? Ja? Wie können wir dafür sorgen, dass Artikel 3 Grundgesetz eben nicht nur im Grundgesetz steht, sondern wir auch wirklich tatsächlich alle teilhaben können und Zugänge haben, gleichberechtigt, ja, und gleichzeitig eben auch strukturelle Diskriminierung abgebaut wird in allen Querschnittsthemen. Und da fehlt es an Bewusstsein und nicht nur an Bewusstsein, sondern, wie wir ja auch sehen, auch viele Kräfte, die daran zehren, das auch zu bekämpfen, dieses demokratische Prinzip von Gleichwertigkeit und Gleichbehandlung. Und ja, das ist Aufgabe Nummer 1 gerade angesichts dieser aktuellen politischen Entwicklung, da jetzt nicht die Uhr zurückzudrehen, sondern das, was wir haben, zu erhalten, ein demokratischen Prinzip, Gleichwertigkeit, Gleichbehandlung und weiter dafür zu kämpfen, um das auszubauen. Ja.
Ich sehe tatsächlich auch noch die Medien in der Verantwortung, denn wie viele Talkshows gab es zum Thema Migration, wie viele Talkshows gab es zu Bürgergeldempfängerinnen, aber immer halt aus dieser keine Ahnung, da sitzt dann ein Söder und erzählt dann irgendeinen Stuss und immer aus so einer negativen Brille heraus.
Ja.
Tatsächlich, die Menschen, die da sitzen, diskriminieren auch in dieser
Ja.
Talkshow. Aber wie
Ja.
viele Talkshows gibt es denn mal zum Thema Chancengleichheit,
Ja.
Gleichheit unter Menschen, Gerechtigkeit? So eine Talkshow gibt es nicht.
Nee, das stimmt.
Keine Ahnung, habe ich
Ja.
noch nicht gesehen.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Und das ist tatsächlich, also ich sehe es jetzt auch gerade, also Migration, die ganze Debatte darum jetzt auch im Wahlkampf, da wurde diesen Parolen einfach zu viel Bühne geboten auch. Diese alles, jegliche Schuld hat mit Migration, jegliche Probleme mit Migration zu tun. Aber jetzt auch gerade in Bezug auf Bürgergeld finde ich auch erschreckend, ja. Also wie oft wir darüber jetzt reden, wie viel beim Bürgergeld eingespart werden muss, wo ich auch denke, das ist doch eine ganz klare Versuch hier abzulenken von den wirklichen Problemen und wo das Geld wirklich steckt. Und das ist ganz sicherlich nicht bei den Bürgergeldempfängern, ja, sondern das Geld steckt ganz, ganz, ganz woanders. Und die werden die Menschen, wirklich die ärmsten Menschen im Land werden hier diskreditiert, stigmatisiert, ja, verantwortlich gemacht für eine schlechte Politik, die sich nicht wagt, an das ranzugehen, da ranzugehen, wo sie wirklich mal rangehen müssten, ja. Und das sehe ich auch, also da sehe ich auch ein Versagen tatsächlich der Medien, dass dieses Thema so hochgeputscht wird, anstatt mal wirklich gute Berichte zu bringen und zum Thema Aufteilung von Vermögen in diesem Land und Ungleichheit in Bezug auf Vermögensverhältnisse und wo wir wirklich mal ran müssten, ja. Also ich nehme wahr, dass es immer mehr Thema wird, aber noch nicht im angemessenen Verhältnis, definitiv nicht.
Ja, bei Bürgergeld, da kannst du vielleicht im einstelligen Bereich, was die Milliarden angeht, was sparen. Aber darüber hinaus wird es wahrscheinlich sehr
Glaub nicht
schwierig, weil
mal,
auch
oder?
einfach. Bitte?
Glaub nicht mal, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, weil natürlich auch das Grundgesetz auch dahinter steht, die Verfassung steht dahinter und verbietet dann letztendlich viel,
Ja.
was Streichungen angeht. Auf der anderen Seite, Steuerhinterziehung kostet im Jahr 200 Milliarden. Da wird auch irgendwie nicht drüber gesprochen, dass man da mal rangeht. Obwohl da das Potenzial, Geld abzuschöpfen, viel, viel höher ist. Aber tatsächlich, Steuerrecht ist ja auch sehr interessant, was jetzt Thema Diskriminierung angeht. Zum Beispiel das Ehegattensplitting führt ja auch dazu, dass Frauen letztendlich diskriminiert werden, weil sie tendenziell eher in eine Rolle gedrängt werden, die Care-Arbeit zu übernehmen, weil das dann einfach steuerlich besser ist, wenn der Mann arbeiten geht und die Frau ist daheim und übernimmt die Care-Arbeit. Das heißt, es gibt ja tatsächlich auch Gesetze, die auch für Diskriminierung sorgen. Und das ist ja vielleicht auch etwas, wo wir rangehen. Deswegen habe ich mich gerade noch gefragt, bei dem Bündnis AGG-Reform jetzt, fordert ihr da unter anderem auch Gesetzesreform, weil ihr auch so etwas identifiziert habt?
Nein, das tun wir nicht. Also wir haben uns ja als Organisation zusammengetan, die ja zu ganz unterschiedlichen Themen auch arbeiten oder sagen wir unterschiedliche betroffenen Gruppen auch vertreten und eine besondere Perspektive dazu nochmal einbringen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wahrscheinlich wird jemand im Bündnis das Thema noch mal spezifischer aufgenommen haben und diese Forderung aufgestellt haben. Aber bei diesen 11 Forderungen, auf die wir uns geeinigt haben, ist es nicht dabei, dass wir sagen, dieses spezielle Gesetz muss jetzt noch mal überprüft werden oder gar abgeschafft werden, sondern wir beziehen uns wirklich auf das AGG. Also inwiefern muss das AGG reformiert werden, ne? Und was muss sich in diesem Gesetz ändern? Aber es ist ja klar, und das meinte ich vorhin auch mit, das ist so ein Querschnittsthema. Das findet sich ja überall, ne? Also zum Thema Steuergerechtigkeit kann man schauen, wo ist das System diskriminierend? Bei der Gesundheitsversorgung kann man noch mal genau schauen. Also zu allen Themenbereichen wird man etwas finden und wenn man das genau durchleuchtet, immer auch sehen, dass sich diskriminierende Strukturen und Machtverhältnisse auch durchschlagen, ne? In dem Zugang zu bestimmten Ressourcen oder Rechten oder eben Teilhabemöglichkeiten. Ne? Und das betrifft eben geschlechtliche Diskriminierung, wie Diskriminierung aufgrund von Behinderung oder anderen Diskriminierungsmerkmalen. Und das ist jetzt ein schönes Beispiel dafür, wie so eine diskriminierende, wie Diskriminierung von Frauen oder geschlechtliche Diskriminierung sich einfach auch in Gesetzen niederschlägt, ja, weil wir immer noch von diesem Prinzip ausgehen, Frauen machen mehr Care-Arbeit, machen 20 Stunden, verdienen weniger. Der Mensch, der mehr verdient, ist in der Regel der Mann in der Beziehung. Also ist das doch ein ganz gutes Modell und das führen wir so weiter. Und damit perpetuiert man im Grunde genommen dieses gesellschaftliche diskriminierende Verhältnis, ja, anstatt das aufzubrechen, ja. Und genau, und an sowas müssen wir ran, ja. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo man in Gesetze schauen kann und sagen kann, da stimmt doch irgendwas nicht. Welches gesellschaftliche Bild steckt denn dahinter eigentlich? Und wie müssen wir das heute an gesellschaftliche Vielfalt und auch Antidiskriminierungs, Perspektiven auch anpassen, ja, und verändern?
Wenn du jetzt mal etwas visionär denkst, und zwar, wenn wir es schaffen würden, ab jetzt wirklich konsequent Antidiskriminierungspolitik zu betreiben, wie würde Deutschland denn dann in 20 Jahren aussehen? Was würde sich zum Positiven verändern?
Also ich denke, wir wären dann eine Gesellschaft, in der wir unsere Unterschiedlichkeiten, wir sind ja unterschiedlich als Menschen, ja, und es gibt eine große Vielfalt, dass wir diese Vielfalt auch verstehen als etwas Positives, als etwas Gutes, Wichtiges, Notwendiges in unserer Gesellschaft, die wir wirklich schätzen, die wir anerkennen und wo wir auch verstehen, dass es wichtig ist, diese Vielfalt auch zu fördern und auch entsprechende Politik zu machen, um diese Vielfalt auch ja, positiv zu entwickeln und nicht zu stigmatisieren oder zu versuchen zu normalisieren und so auszugrenzen und zu sagen, was ist normal, was ist nicht normal, was darf sein, was darf nicht sein, sondern anzuerkennen, dass wir in unserer Unterschiedlichkeit wichtig sind und auch anerkannt werden müssen und entsprechende Politik darin ausgerichtet sein muss für diese Wertschätzung. Und das würde bedeuten, dass wir schon von klein auf lernen, diese diskriminierenden Strukturen auch zu hinterfragen, nicht weiterzugeben, indem wir sie hinterfragen. Also, dass wir schon ganz früh darüber lernen, ja, was das eigentlich bedeutet und das auch lernen zu verlernen sozusagen, ja. Und wir sprechen dann immer auch von einer Antidiskriminierungskultur. Wir möchten eine Antidiskriminierungskultur schaffen. Das heißt, also ich habe gar nicht die Illusion, dass es niemals Diskriminierung geben wird, sondern dass wir eher verstehen, dass das passieren kann, ja, aber dass wir dass wir darüber sprechen können, dass wir es ansprechen können, dass wir Verantwortung dafür übernehmen und dass wir alles dafür tun, um das zu verhindern und zu beseitigen, ja, dass wir überhaupt eine Kultur schaffen, die Diskriminierung anerkennt und auch besprechbar macht, sagen wir, und dann im nächsten auch alles tut, um es zu verhindern und zu beseitigen. Und das geht ganz viel, denke ich, über tatsächlich Bildungsarbeit präventiv, damit es gar nicht erst zu Diskriminierung kommt, aber auch eben das als Politikfeld und Querschnittsthema fest zu etablieren und auch systematisch anzugehen und nicht nur punktuell hier und da, sondern wirklich als systematisches Thema zu betrachten.
Wenn du jetzt diese Vision mal in eine Botschaft verpacken würdest, die du jetzt an die Menschen, die uns hier zuschauen oder uns zuhören, eine Botschaft, die du denen mitgeben möchtest, was würdest du denen sagen, um eben diese Vision in 20 Jahren Realität werden zu lassen?
Also ich finde es schon gut, wenn Leute heute hier seid, wenn ihr hier seid, um mal was über Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik zu erfahren. Und ich hoffe, ihr habt was mitgenommen zum aktuellen Stand der Antidiskriminierungspolitik in Deutschland und aus der Arbeit der Beratungsstellen. Und ich denke, einige von euch werden selber Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. andere weniger. Und ich freue mich über jeden und jede, die sich mit dem Thema beschäftigt, eben aus einer eigenen Erfahrung heraus oder eben Nichterfahrung heraus, vielleicht auch mit dem Wissen, ich bin privilegiert, ich mache solche Erfahrungen eigentlich nicht, aber ich möchte gerne wissen, wie es anderen Menschen dabei geht und wie es eigentlich in dieser Gesellschaft aussieht. Und ich denke, das ist schon mal ganz toll, ja, dass sich Menschen damit beschäftigen und sich das anhören und verstehen wollen, ja, und das nicht gleich ablehnen und sagen, gibt es ja auch genügend, die sagen, das ist alles nicht so wichtig und immer mehr wird ja auch gesagt, das ist ja alles Vogue, Identitätspolitik, es hat doch überhaupt nicht die Relevanz und es wird alles aufgebauscht und so weiter, sondern dass man auch Betroffenen und zuhört und das ernst nimmt, das Thema, und dem Beachtung schenkt und sich damit beschäftigt. Also das wirklich auch mal zu hinterfragen, ne? Also wo erlebe ich Diskriminierung, wo erleben andere Diskriminierung und was kann ich eigentlich tun, um das zu verhindern? Oder wie kann ich auch vielleicht auch ganz konkret unterstützen in dem Fall, wo ich sehe, dass jemand diskriminiert wird, ja? Also kann ich auch solidarisch sein in solchen konkreten Situationen? Kann ich vielleicht die Person auch ansprechen und unterstützend sein? Kann ich das vielleicht in meiner eigenen Organisation, in meinem Umfeld auch ansprechen, wenn ich das sehe? Damit ist schon, finde ich, viel getan, weil das ist es, was es braucht, um auch Gesellschaft zu verändern. Gesellschaftlicher Wandel passiert nicht einfach, es kommt nicht von oben und verändert sich etwas, sondern es passiert ja durch uns. Und jeder Mensch, der sich auf den Weg macht und bereit ist, sich zu hinterfragen und sich damit zu beschäftigen und sich einzusetzen, zu engagieren, ist Teil dieses Wandels und dieses Weges. Und deswegen ist das genau, seid ihr eben auch notwendig, damit das auch gelingt und wir in 20 Jahren wirklich woanders stehen als heute.
Ja, jetzt will sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer ein bisschen aktiver einbringen oder Zuhörer ein bisschen aktiver einbringen. Wie ist denn das bei euch? Wie kann man denn euch unterstützen als ADVD?
Ja, also eins habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ich bin wirklich froh über jeden und jede, die sich mit dem Thema beschäftigt und das ernst nimmt und in ihrem eigenen Umfeld schaut, was er sie leisten kann, uns konkret zu unterstützen. Also wir nehmen gerne Spenden natürlich. Also wir sind natürlich gemeinnützig und können auch mit Spenden unsere Arbeit auch immer weiter verbessern und freuen uns natürlich auch darüber. Wir unterstützen jetzt nicht konkret Betroffene, also Beratungsstellen, aber wir machen eben eine politische Arbeit, indem wir das thematisieren und auch eben Fortschritte einfordern in der Antidiskriminierungspolitik, wo sehr viel zu tun ist. Und wir freuen uns über jede Organisation und jeder Mensch, der diese Arbeit insgesamt auch unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Wir haben nicht die Möglichkeit, bei uns jetzt ehrenamtlich zu arbeiten, aber vielleicht könnt ihr euch umschauen in eurer Umgebung. Wo sind denn vielleicht Organisationen, die Betroffene von Diskriminierung unterstützen oder beraten? Vielleicht könnt ihr dort auch ehrenamtlich euch engagieren oder euch überhaupt mal damit beschäftigen, was es an Angeboten, Institutionen in eurer Nähe gibt, wo ihr euch ehrenamtlich engagieren könnt.
Ich muss sagen, ich bin persönlich ein bisschen gehuckt, aber ich weiß es echt nicht, wie ich das zeitlich noch unterbringen soll, wenn ich mich noch einem Ehrenamt widme. Aber ich finde es absolut wichtig und wirklich super, wenn sich eine Person dafür entscheidet, an der Stelle zu unterstützen. Also Leute, macht das gerne, wenn ihr auch nur ein bisschen Zeit habt. Schaut vielleicht lokal, wo der nächste Verein ist, die nächste Antidiskriminierungsstelle, ja, wo ihr euch so ein bisschen einbringen könnt. So, wir haben jetzt noch, ich würde sagen, zwei Chatfragen, die wir jetzt hier noch stellen können an der Stelle. Das erste wäre, da geht es um die Sprache tatsächlich. Ich lese mal vor. Wir werden alle unter anderem mit rassistischen und antisemitischen Stereotypen und Wording erzogen. Wie schafft man es dafür, ein besseres Verständnis in der Gesellschaft zu schaffen, ohne dass sich alle gleich als TäterInnen fühlen? Und dann wird noch ein Beispiel genannt. Heutzutage verwendet kaum jemand das Wort Schulmedizin im antisemitischen Kontext. Dennoch wurde das ja tatsächlich in der Nazi-Zeit ja, negativ belastet. Und ja, die Frage, wie kann man damit umgehen?
Also zur ersten Frage mit den rassistischen Begriffen, die wir alle gelernt haben oder ja und wieder verlernen müssen zum Teil oder schon getan haben, vielleicht uns damit beschäftigt haben. Ich erlebe das ja auch in meinem Umfeld, dass manche sich auch schwer tun damit, weil sie nicht genau wissen, darf man das jetzt sagen? Ist das jetzt das Richtige oder setze ich mich damit schon in die Nesseln oder beleidige jemanden? Also ich erlebe auch selber in meinem Umfeld auch viel Unsicherheit zu dem Thema. Also dafür gibt es auch gute Literatur, gute Bücher, auch Seiten, wo man der Frage mal genauer nachgehen kann. Und trotzdem kann es ja passieren, dass ich auch beim besten Wissen und Gewissen sozusagen auch mal daneben haue und was Falsches sage. Ja, mir nicht bewusst ist, das ist ein Begriff, den nutzt man heute gar nicht mehr. Das ist diskriminierend. Da hat sich was verändert und das wusste ich vielleicht auch gar nicht. Dann finde ich es immer wichtig, dass man die Leute nicht gleich irgendwie böse angeht und sagt, hör mal, du bist Rassist und das ist ja ganz schlimm und ja, und irgendwie versucht fertig zu machen, in die Ecke zu stellen, sondern sie darauf hinweist, ja, freundlich darauf hinweist und sagt, das ist eine Begrifflichkeit, das hast du vielleicht noch nicht gehört, aber das ist nicht mehr die richtige Begrifflichkeit, ne? Heute sagt man das und das. Ja, und vielleicht noch ein paar Tipps mitgibt, wenn man es selber weiß. Ja, also so versuche ich es dann irgendwie anzusprechen. Klar, wenn jemand das böswillig nutzt, ja, das rassistische Wort, dann hilft auch der beste Ratschlag natürlich nicht. Ja, dann geht es hier um was anderes. Ja, dann ist man natürlich in einem Konflikt, in einem Streit, den man sich überlegen kann, dann, ob ich den austrage oder nicht. Ja, weil dann, wenn jemand bewusst rassistische Begriffe nutzt, dann ist das ein Statement. Ja, dann geht es, wie gesagt, noch um ganz andere Sachen. Aber oft, wenn das so aus Unwissen oder Unsicherheit passiert, dann finde ich es auch wichtig, die nicht als Täter abzustempeln oder gleich als der große, die diskriminierende Person oder Rassist, sondern das einfach anzusprechen. Ja. So, und ich selber verstehe, dass das manchmal eben auch schwierig ist, dass man nicht immer hinterherkommt oder so. Das, die Frage ist, was ist die Absicht dahinter auch, ne, mit dieser Nutzung des Begriffs? Bei der
Ja.
zweiten Frage habe ich jetzt nicht so richtig verstanden mit der Schulmedizin, wie man damit umgeht mit der Schulmedizin, weil das eben auch so ein geprägter Begriff ist aus der Nazi-Zeit.
Ja, genau.
Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, finde ich interessant, ob es vielleicht andere Begrifflichkeiten gibt, die quasi als Ersatz für das Thema Schulmedizin dienen, weil es eben so geprägt ist. Ich kenne kein anderes, ich weiß es nicht. Also ich lerne gerne mehr. Also wir haben ja gerade das Thema auch gehabt, ne? Nutze ich diskriminierende Begriffe oder was mache ich, wenn ich diskriminierende Begriffe nutze? Ich sage immer, wir lernen ja selber, also ich lerne ja selber, ne? Also, und ich sage auch immer, wenn ich etwas falsch sage oder was falsch nutze, einen Begriff, dann macht mich darauf aufmerksam, ne? Also ich kann nicht alles wissen. Ich versuche das aber natürlich ernst zu nehmen, mich damit zu beschäftigen und werde mich zum Beispiel mit dem Thema mich beschäftigen und dazu was lesen, gucken, was ich dazu finde. Ich kenne keinen anderen Begriff dafür, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das besetzt ist und von daher nicht benutzt werden sollte. Aber lerne gerne dazu.
Ja, insgesamt ist mit der Sprache vielleicht so, wie du das Thema Diskriminierung insgesamt, was die Entwicklung angeht, beschrieben hast. Ne, vor 100 Jahren war es ganz schlimm, vor 50 Jahren immer noch schlimm. Es gibt Verbesserungen und in 100 Jahren sieht es vielleicht wieder besser aus und so ist es dann wahrscheinlich auch mit der Sprache. Ne? Wir lernen immer dazu und ja, auch dann kommen so einzelne Wörter dann auch. Hoffentlich aus unserem Sprachgebrauch dann wieder raus.
Bestimmt. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich Sprache kontinuierlich entwickelt hat und wie wir heute doch ganz anders sprechen als noch vor 200, 300 Jahren. Klar, das ist eine stetige Entwicklung, genauso wie die Gesellschaft. Und ich denke auch, es gibt so Phasen, in denen das sozusagen erlernt wird und anderes wieder verlernt wird. Und irgendwann wird es vielleicht selbstverständlich sein, dass wir die und die Begriffe nutzen und nicht mehr andere. Ne? Und gerade sind wir, glaube ich, noch in vielerlei Fragen so in so einem, ja, in so einer Transformation, ne? Also wo wir, und das wird immer so sein, denke ich, ja.
Gut, und dann haben wir noch eine letzte Frage. Wie kann man sich denn eine berechtigte Ungleichheit vorstellen?
Eine berechtigte Ungleichheit vorstellen, ne? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, Diskriminierung juristisch prüft man ja an drei Punkten. Also erstmal liegt da eine Ungleichbehandlung vor. Dann das Zweite, gibt es einen Bezug zu einem dieser Diskriminierungsmerkmale, die im AGG genannt sind. Und der dritte Schritt ist ja, gibt es eine Rechtfertigung, ne? Also kann diese Ungleichbehandlung aber gerechtfertigt sein? Gibt es einen guten Grund dafür, dass ich jemanden ungleich behandle? Und Beispiel sind zum Beispiel diese Kinder- und Jugendschutz Regelungen, ne? Also Filme erst ab 12 sind oder ab 16 sind, ja, oder dass Alkohol erst ab 16 verkauft werden darf und so weiter. Also solche Altersbeschränkungen sind ja eine Ungleichbehandlung, ne? Warum dürfen das dann 18-Jährige und 16-Jährige nicht? So. Und das ist aber dann keine Diskriminierung, weil es gibt eine Rechtfertigung dafür. Es gibt einen guten Grund dafür, warum das so ist. Ja, da hat man sich überlegt, das ist zum Schutz der Jugend, ja, zum Schutz vor Drogen, vor Alkohol oder vor schlechten Einflüssen etc. Deswegen ne, gibt es Altersbegrenzungen, ne, in verschiedene Richtungen. Und das wäre dann eine gerechtfertigte oder berechtigte Ungleichbehandlung. Das ist so ein ganz klassisches. Ein klassisches Beispiel.
Sind sowas wie eine Frauenquote in Unternehmen oder Migrantenquoten an Schulen oder Hochschulen, ist das auch eine Ungleichheit, eine berechtigte oder ist das keine Ungleichheit? Ist es eher etwas Korrigierendes?
Ja, das ist eher was Korrigierendes. Im AGG steht auch, dass es positive Maßnahmen geben kann, ja, und damit ist gemeint, dass zur Beseitigung von strukturellen Nachteilen bestimmte positive Maßnahmen ergriffen werden können, um diesen Nachteil quasi auszugleichen, ne? Also wenn ich also eine Führungsriege habe in meinem Unternehmen, die zu 100% von Männern besetzt ist, gleichzeitig aber eigentlich 60% der Belegschaft Frauen sind, dann habe ich an sich schon ein Problem. Ja? Also da zeigt sich ja schon anhand dieser Statistik, dass da irgendwas nicht richtig sein kann. Und dass Frauen eben gar nicht repräsentiert sind in der Führungsetage, liegt dann sicherlich nicht daran, dass Frauen eben nicht so klug sind wie Männer. Das wissen, glaube ich, und hoffentlich alle. Sondern das hat eben mit struktureller Diskriminierung zu tun. Ja? Und das ist nicht nur ein Vorurteil sozusagen, was sich da in der Führungsetage niederschlägt, sondern es hat mit ganz vielen strukturellen Nachteilen zu tun, die man als Frau in dieser Gesellschaft eben erlebt. Und wenn wir von solchen strukturellen Ungleichheiten eben sprechen, wissen wir, dass das nicht einfach so aufzulösen ist, sondern dafür braucht es eben auch mehr als sozusagen nur den konkreten Rechtsschutz von Betroffenen gegen Diskriminierung, auch Maßnahmen, die dann eben Frauen nochmal besonders fördern, um in diese Positionen zu kommen. Ja. Und dann sprechen wir eben von positiven Maßnahmen und deswegen ist dann in solchen konkreten Fällen, da muss man eben genau schauen, das ist jetzt nicht per se möglich, sondern das ist verbunden mit bestimmten Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, können eben Frauenquoten eingeführt werden und sind sie ja auch, um diesen Nachteil auszugleichen. So, und dann, das passiert ja aktuell auch schon und ist auch insofern rechtens und keine Diskriminierung.
Okay, Eva, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Es war zumindest für mich sehr, sehr aufschlussreich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir haben dann nächste Woche tatsächlich den Rainer Kurzeder zu Gast. Der ist politischer Sprecher vom SOS Kinderdorf und der wird gemeinsam mit Lorraine Rehmen im Gespräch da sein. Lorraine Rehmen ist die Vorsitzende unserer Jugendorganisation Volt Violet, entsprechend noch entsprechend jung und kann natürlich dann auch etwas zum Thema Jugend sagen, denn wir werden darüber sprechen, Kindern eine Stimme geben. Wie gelingt politische Teilhabe für junge Menschen? Ich würde tatsächlich sagen, Eva, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber Kinder und Jugendliche erfahren auch gewisse Diskriminierung politisch gesehen, weil sie einfach keine Berücksichtigung finden. Also ich sehe jetzt nicht die Stimme in der Politik für die Kinder und Jugend. Oder wie siehst du das?
Das sehe ich ganz genauso. Das sehe ich ganz genauso. Das fehlt absolut und es gibt eigentlich keine richtig starke Lobby für Kinder und Jugendliche in dieser Politik und die fallen wirklich runter. Ja, und das ist ja schlimm auf jeden Fall anzusehen und ich freue mich über, wenn ihr das Thema aufgreift und andere das aufgreift. Und es braucht auf jeden Fall eine viel, viel deutlichere, starke Politik für diese Gruppe, die so unterrepräsentiert ist, wirklich in diesen Themen, politischen Themenfeldern, ja.
Ja, insofern, da werden wir mal schauen, wie man das denn vielleicht hinbekommen könnte, dass eben ja auch junge Menschen politisch teilhaben können und eine Stimme erhalten. Insofern nochmal danke, Eva.
Danke euch.
Danke an unsere Zuschauenden und unsere Zuhörerinnen. Danke an die Personen, die hier im Chat mitgeschrieben haben, mitdiskutiert haben, Fragen gestellt haben. Ja, Michael, letzte Worte gehen an dich.
Und danke an die Zuhörer unseres Podcasts Hochspannung, wo ihr dann diese Folge auch hören könnt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche beim Thema Jugend. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.